Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What the Funk. Lang was her, nach Singapur haben wir das letzte Mal geredet, gefühlt. Da ist so viel passiert dazwischen, so viele Rennen auch, die, wo ich auch nicht gestartet bin. Und so viel in der Triathlon-Welt, dass das gefühlt so ein Jahr her ist in Singapur. Aber jetzt habe ich endlich auch mal wieder ein Rennen gemacht und im Höhenzelt geschlafen. Wie das war, reden wir in der Episode, wie das Rennen war. Gibt es auch nochmal detaillierte Berichterstattung zusätzlich zum Racy-Video, was auf dem Pushing Limits-Kanal ist. Und dann haben wir auch noch viel drüber geredet, was mich eigentlich so antreibt und so, was meine Motivation ist. Also sehr viel gute Themen, die wir vorher nicht so auf dem Schirm hatten. Und ich glaube, es war wirklich eine sehr interessante Episode. Und du hast gemeint, du hast sehr viel über Frederik Funk gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal so, auch manche Sachen, die ich wusste, aber nochmal so tiefer, wo wir noch nie wirklich tief drüber geredet haben. Und hört es euch einfach an, es lohnt sich auf jeden Fall. Und für mich gab es nochmal so ganz andere, nicht andere Seiten, die man jetzt so ganz neu sind, aber wo bei vielen Sachen man noch so ein tieferes Verständnis bekommt, was ich richtig geil finde. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, wie Fred gesagt hat, zieht euch die Episode rein. Ihr braucht auf jeden Fall einen Long Run, 1:40 folgen jetzt, also schnallt euch an. Wir gehen nochmal ganz schnell eben in die Werbung, damit ihr gut versorgt seid, und dann geht's hier ab mit dem Podcast. Und in der Werbung Pillar Performance, unser Presenter hier, und ich sag's vorweg, damit das schon mal aus dem Weg ist, pillarperformance.eu. Dort einfach auf die Website gehen, den Warenkorb vollballern und mit dem Code PUSHING, alles groß geschrieben, 15% Rabatt sichern, wenn ihr Erstbesteller seid. Leider wurde der Code zurückgeswitcht, dass es nicht mehr für alle Besteller geht, sondern für Erstbesteller. Also ja, vielleicht gibt's da ja auch Wege drumherum, wenn man sich eine neue E-Mail-Adresse anlegt oder eine zweite oder dritte E-Mail-Adresse hat, dann kann man den Code, glaube ich, auch nochmal nutzen, habe ich mir sagen lassen. Dann funktioniert der Code PUSHING, alles groß geschrieben, mit 15% Rabatt. Auch noch, das könnt ihr euch angucken, und ja, für dich wird Pillar Performance jetzt auch wieder sehr wichtig, glaube ich, Fred, weil harte Belastung, du hast im Höhenzelt geschlafen, die Reise nach Singapur steht an, Immunsystem und guter Schlaf ist da eine wichtige... San Francisco. Ah ja, wir reden schon zu lange.
Ja, es war viele Faktoren, wieso ich auch Triple Magnesium und auch Ultra Immune C teilweise jeden Tag genommen habe. Ich hatte mal erzählt, Triple Magnesium nehme ich jeden Tag und Ultra Immune C dann immer an den Ruhetagen, also zweimal pro Woche. Aber ich habe dann wirklich auch teilweise, weil ich eben im Höhenzelt geschlafen habe und das natürlich die Regeneration verschlechtert und dementsprechend das Immunsystem natürlich auch noch mehr beansprucht ist, weil der Schlaf halt dann auch ein bisschen schlechter ist von der Qualität. Habe ich natürlich einerseits mit Triple Magnesium versucht, die Schlafqualität selbst im Höhenzelt so hoch wie möglich zu halten und mit dem Ultra Immune C quasi mein Immunsystem nochmal so extra zu stärken, dass ich da in dieser Trainingsphase mit dieser extra Belastung vom Schlafen nicht krank werde, weil sonst, wenn ich krank geworden wäre, hätte ich sofort aus dem Höhenzelt rausgemusst. Und dann wäre das Ganze fast umsonst gewesen. Also hat gut funktioniert.
Sehr gut. Und die Höhenzeltbelastung, die haben ja alle Athleten, die hier zuhören, fast jeden Tag, also noch Kinder und einen Job neben dem Training. Das heißt, für euch auch ein richtig geiles Ding. Checkt's mal aus. pillarperformance.eu, Code PUSHING, alles groß geschrieben, für 15% Rabatt. Und damit rein hier in den Podcast. Eine neue Episode Where's the Funk, und
Where's the Funk?
Klar.
Hier ist der Funk.
Where's the Funk? Das ist so Where's the Funk ist, ich bin darauf gekommen, weil Belinda Granger bei deinem Zieleinlauf, ich weiß nicht, hast du den Livestream nochmal geguckt oder gehört?
Nee. Habe ich nicht.
Aber es ist, glaube ich, so ein Standardding von ihr, war so, hier ist Freddy Funk, the coolest name in Triathlon. Und da ist mir eingefallen, Where's the Funk, wäre auch ganz gut. Where's the Funk in Triathlon?
where's the Funk? Here's the Funk.
Ja, weil die es immer so geil betont. Nicht Funk, sondern immer Funk.
Ja, also gerade so die alle englischsprachigen Leute sind immer wieder begeistert von meinem Namen.
Das ist einfach, die zu begeistern. Bring ein bisschen Funk rein und dann läuft der Laden.
Ich wurde auch von den T100 Kommentatorenteam wurde ich explizit gefragt, ob sie mich, also weil sie wissen, dass meine richtige Aussprache Funk ist. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Funk ausgesprochen werden will oder Funk. Und da hab ich dann aber gesagt, eigentlich bin ich happy mit Funk.
Ich wollte gerade sagen, was für eine Frage. Ich werde auch gesagt, Funk ist doch viel cooler. Richtig gut, aber auch geil, dass sie dich fragen. So, wahrscheinlich auch voll in der Hoffnung, dass sie genau. Weiter Funk sagen können. Okay, What the Funk Episode, was ist es denn? 23, wenn ich richtig bin.
Kann gut sein, ich habe aufgehört mitzuzählen.
Ja, ich meine, wir sind bei Nummer 23 angekommen und der Funk/Funk ist wieder zu Hause aus Chamorin. Das nächste Race ist in der Tasche, aber bevor wir zum Race in Chamorin kommen, müssen wir natürlich erstmal wieder, wie ihr das hier aus unserem Podcast kennt, ein bisschen zurückspulen. Letzte Episode hat geendet mit dem After-Race-Report detailliert in Singapur und dementsprechend fangen wir doch da mal an. Was ist passiert, als du wieder zu Hause warst? Hast du die 478.000 Grad Temperaturunterschied verdaut?
Ich glaube, es war dann auch erstmal richtig schlechtes Wetter, als ich wieder zu Hause war, und brutaler Temperaturunterschied. Ich bin jetzt, glaube ich, einmal sogar Rad gefahren, da hat es geschneit. So drei Tage, nachdem ich von Singapur zurückgekommen bin und bin auch richtig erfroren. Also war auf jeden Fall ein Schock für den Körper. Aber ansonsten habe ich ja seitdem gut trainiert und hab ja dann auch in einem Höhenzelt mal geschlafen. Hab das ganze Ding gemietet, also mir keins gekauft, weil ich auch erstmal schauen wollte, ob das dann auch funktioniert oder nicht. Und im Prinzip ist es so ein Generator und eben ein Zelt. Im Prinzip kann man sich einfach so ein normales Zelt vorstellen mit Reißverschluss an der Seite. Und durch diesen Reißverschluss steckt man dann eben so einen Schlauch durch, der mit dem Generator verbunden ist. Und dann kann man an dem Generator kann man dann die Höhe einstellen zwischen, also bei dem Generator war es jetzt zwischen 1500 und bis zu 6000 Meter konnte man einstellen. Also ganz schön brutal, so hoch habe ich dann auch nie geschlafen. Aber ja, der Generator, ich hatte so 6,5 Meter Schlauch, dementsprechend habe ich den zu Hause dann in ein anderes Zimmer gestellt, weil der auch eben so die ganze Zeit so ein leichtes Brummgeräusch hat. Wobei ich dachte im Vornherein, dass er deutlich lauter ist, als er dann war. Also es ist halt die ganze Zeit so. Und das Gute ist auch, dass ich den Raum, wo ich den reingestellt habe, habe ich dann immer schön kühl gehalten. Also Fenster offen über Nacht und so. Weil der Generator quasi Luft von dem Raum dann quasi entzieht und dann in das Zelt pumpt, aber natürlich dann mit weniger Sauerstoffgehalt. Und ja, so wird dann quasi die Höhe in dem Zelt simuliert und das Ganze dann auch immer mit meiner Sauerstoffsättigung reguliert. Das heißt, wenn die zu hoch ist, muss ich mit der Höhe hochgehen. Wenn die zu niedrig ist, wieder mit der Höhe runtergehen und idealerweise ist die Sauerstoffsättigung dann immer so in der Früh, bevor ich aus dem Zelt rausgehe, dann so ja bei 93-94%. Niedriger wäre nicht optimal dann für die Regeneration, wenn man noch, sag ich mal, relativ normal auch trainieren will. Und höher wäre dann ja auch, dann wird es auch nicht so viel bringen. Wenn man schon ein Höhenzelt hat, dann will man das Ganze natürlich auch ausreizen. Und dann hofft man natürlich, dass der Körper sich dann eben an den niedrigen Sauerstoffgehalt anpasst und mehr rote Blutkörperchen bildet und man dadurch quasi einen Performance-Boost bekommt. Also genau wie im Höhentrainingslager. Und ich habe dann immer probiert, pro Nacht mindestens so 10 Stunden bis zu 12 Stunden am Stück in dem Zelt zu sein, dass ich auch ordentlich was davon habe, aber dass ich trotzdem auch noch andererseits dann tagsüber meine Trainingseinheiten und so hinbekomme. kann leider auch nicht 24 Stunden in dem Zelt verbringen. Trainieren muss man auch noch.
Schade.
Ja. Muss auch sagen, ja, also von der Temperatur wurde es dann schon auch trotzdem immer relativ warm in dem Zelt. Weil ich meine, klar, man ist da, das war 1,60 mal 2 Meter groß. Und dann habe ich auch noch so einen Ventilator quasi reingestellt. Das hat das Ganze dann noch mal deutlich angenehmer gemacht.
Und ja, in das Zelt?
In das Zelt, ja. Und hat sich jeder Tag hat sich dann angefühlt wie Campen.
Campen zu Hause, richtig geil. Hast du das Ding, bevor du uns nochmal verrätst, wie hoch du dann geschlafen hast und wie sich's angefühlt hat, hast du das Ding mal auf 6000 gestellt und dich reingesetzt, wie sich das anfühlt?
Ah, ich hatte am Anfang hatte ich direkt gesagt, oh, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, aber ja, ich habe es dann am Ende doch nicht, habe es mich doch nicht getraut.
Ja, es muss wahrscheinlich auch erstmal dann ein bisschen laufen, bis es dann wirklich auf 6000
ist.
Ja,
ja, ne? Genau, das auf jeden Fall. Also ich habe es dann auch immer, bevor ich reingegangen bin, so 20, also die mir das vermietet haben, haben auch gesagt, so 20 Minuten ungefähr, bis das dann quasi auf der jeweiligen Höhe ist. Hab's dann quasi immer davor schon eingeschalten, dann fürs Bett fertig gemacht und dann bin ich da reingegangen.
Okay, und dann auf welcher Höhe hast du jetzt geschlafen und wie war das vom Gefühl her vergleichbar mit jetzt Sierra Nevada oder so? Du warst ja jetzt schon oder Park City in einigen Höhentrainingslagern. Ist das dann wirklich jetzt so zu vergleichen? Ist es was komplett anderes irgendwie vom Training, vom Gefühl her?
Also ich find's wirklich, also ich dachte vornherein, dass es irgendwie was anderes ist, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist irgendwie wirklich eigentlich fast gleich, also wie wirklich, wenn man in einer normalen Höhe schläft. Und ja, ich habe dann angefangen mit 1800 Meter, also wirklich ganz langsam und dann erst so Tag für Tag, jeden Tag ein bisschen höher, bis wir dann so bei 2500 Meter waren, und da sind wir dann erstmal eine Weile lang geblieben, und es war auch so vom Schlaf, die ersten Tage, so die ersten 3 Nächte, wo ich überhaupt drin geschlafen habe, war noch echt nicht so gut, und ich habe nicht so gut geschlafen, aber es ist immer ganz interessant, also das habe ich in der Höhe auch, wenn ich nicht so gut schlafe, dann bin ich irgendwie auch nicht müde. Also ich wach dann irgendwie auch mal so um 3 Uhr nachts auf und bin hellwach. Also habe so ganz komisch. Und dann habe ich auch Probleme, dann natürlich wieder einzuschlafen oder wach dann in der Früh um 6 Uhr auf, habe irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 6 Stunden effektiv geschlafen, aber bin eigentlich gar nicht müde und habe auch keine Probleme dann irgendwie tagsüber, dass ich müde werde. Also es ist irgendwie ein ganz ganz komisches Gefühl schon fast, und auch ich habe dann so die Daten von meinen Recovery Gadgets oder meinen Trackern, die sagen dann auch natürlich, ich habe scheiße gepennt, ich soll ja jetzt den Tag gar nichts machen.
Cool. Wie du trainierst.
Genau. Aber ich fühle mich trotzdem gut auch so im Training dann, und gerade auch so die ersten Tage habe ich mich extrem gut gefühlt im Training. Also ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich jetzt neu ins Höhenzelt gegangen bin oder ob ich halt eben nach Singapur so eine Recovery Week hatte und dann halt auch einfach mal erholt war. Also wahrscheinlich am Ende irgendwie so ein Mix aus beiden. Und dann aber irgendwann habe ich mich dran gewöhnt und dann war das komplette Gegenteil. Dann habe ich extrem gut geschlafen und extrem viel geschlafen und meine Recovery Gadgets haben gesagt, ja, ich kann heute die Welt erobern, aber ich habe mich super müde gefühlt und gerade so die erste Einheit jeden Tag war echt immer mühsam. Also
krass.
Ich habe dann immer so nachmittags die Einheit war dann immer auch richtig gut, aber so die erste oder vielleicht auch noch so die zweite Einheit des Tages waren immer so, war eher von Vorteil, wenn das dann eher so eine lockere Einheit war, so ein bisschen zum Reinkommen. Und ich habe dann immer ein paar Stunden gebraucht, um mich dann wieder an den normalen Sauerstoffgehalt, sage ich mal, zu gewöhnen. Habe dann jede Nacht irgendwie so 9 bis 10 Stunden effektiv sogar geschlafen. Und meine Recovery Daten waren auch alles super, Ruhepuls war gut, HRV war gut, aber habe mich trotzdem irgendwie nicht so ausgeschlafen gefühlt. Und das war immer jedes Mal, als ich dann mit der Höhe hochgegangen bin, war immer so eine Nacht eben so, wie ich zuerst beschrieben habe, und dann die restlichen Nächte so wie ich es danach beschrieben habe. Also es ist echt echt interessant. Und ich finde schon auch, wenn ich es jetzt so mit normalen Höhentrainingslager vergleiche, so vom Schlaf, war es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ähnlich. Beziehungsweise im Höhenzelt vielleicht sogar noch extremer, weil man es halt auch einfach irgendwie so ein bisschen mehr an die Spitze treiben kann. Ich meine, so in der normalen Höhe, da schläft man dann halt, irgendwann ist man es gewohnt und dann kann man es auch nicht ändern. Also es ist ja nicht so, dass du dann nochmal 200 Meter höher fährst und dann da irgendwo pennst, sondern du bleibst dann da auch. Und da ist es halt so, dass wir es dann halt eben noch höher stellen kann. Allerdings höher als 2800 Meter sind wir nicht gegangen. Also das war dann das Maximale. Und was auch echt interessant war, als ich dann auf 2800 Meter war, das war nochmal ein krasser Unterschied zu 2500 Meter, jeden Morgen bin ich aufgewacht, als so, mein ganzer Körper hat sich so angefühlt, als ob ich so einen leichten Muskelkater überall habe. Und das war wirklich jeden Tag so.
Das ist krass. Das ist echt krass. Wie ist denn das bei, so wenn du in der Höhe bist, hast du dann auch mal dieses, also du hast ja immer oben gepennt und meist noch oben trainiert, hast du dann auch manchmal Sierra Nevada irgendwie oben gepennt und dann zu einer Track-Session runtergefahren oder sowas? War das dann auch so, dass du so dieses Gefühl Muskelkater hattest oder so, dass du schwer in Gang gekommen bist? Oder ist das auch in der Höhe ganz normal, dass du das dieses Gefühl schon kanntest? Oder war das halt neu?
Nee, das ist jetzt so, das Muskuläre so nach dem Schlafen, das kann ich jetzt nicht. Ich meine, Sierra Nevada war so das Höchste, was ich bis dato je geschlafen habe. Das war, ist halt auf knapp 2400 Meter. Und gerade auch so Sierra Nevada und auch Foromeux, das sind halt eben so Höhentrainingslager, da schläfst du oben. Es ist halt auf so ein Trainingszentrum quasi auf dem Berg drauf. Und dann macht man das Training, entweder klar machst du oben, schwimmst du in dem Trainingszentrum oder fährst du auf der Rolle oder gehst da halt irgendwo laufen. Aber gerade so, wenn du draußen Radfahren gehst, dann musst du halt erstmal den Berg runter. Dementsprechend habe ich da dann schon in den Trainingslagern sehr viel auch unten trainiert. Es gibt ja auch viele Studien mit den eben Sleep High, Train Low. Weshalb das Höhenzelt eben auch gut ist, weil du halt trotzdem ganz normal trainieren kannst und dadurch halt muskulär quasi nichts verlierst, aber trotzdem halt irgendwie diesen Höheneffekt bekommst. Sierra Nevada hat bei mir immer gut funktioniert, weil man da halt wirklich hochgeschlafen hat, und da war es dann auch nicht so schlimm, wenn ich irgendwie unten trainiert habe. Aber andererseits Foromeux, wo ich auf 1800 Meter Höhe geschlafen habe, hat bei mir irgendwie nicht so gut funktioniert. Da hat man dann auch eben sehr viel unten trainiert. So auf 1800 Meter war im Prinzip in den 4 Wochen, in denen ich da war, so das Höchste. Und ja, es war aber dann in dem Fall nicht hoch genug, um das Train Low irgendwie so zu kompensieren. Aber andererseits zum Beispiel Livigno, wo auch das auch auf 1800 Meter ist, ich dann aber das Training eher nach oben mache, beziehungsweise wirklich tagsüber auch der niedrigste Punkt dann auch die 1800 Meter sind und ich dann Radfahren noch höher, Laufen auch manchmal noch höher und Schwimmen auch immer auf 1800. Da habe ich dann wiederum einen guten Effekt. Also ich brauche schon, wenn ich so auf 1800 schlafe, dann brauche ich schon auch das Train High. Allerdings, wenn ich dann so richtig hoch schlafe, dann passt das, also dann reicht das Train Low für mich. Dann reicht jetzt auch in dem Höhenzelt diese 10 bis 12 Stunden pro Tag, die ich dann auf dieser Höhe verbringe.
Ja.
Genau, Park City war auch dann so 2100 und da haben wir das meiste auch eher quasi nach oben gemacht. Also war auch quasi das Tal auf 2000 Meter.
Ja, das ist ja nochmal krasser eigentlich, oder? Also wenn du das Tal schon auf 2 hast und dann nochmal hochgehst, ist wahrscheinlich der also gefühlte Gesamtreiz dann da auch nochmal härter, als wenn du nur oben pennst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren auch, ich war da ja mit Nico Mann und Ruben Zipuntke. Jetzt hatten wir auch den guten Joke, dass das Höhendrechtslager sich jetzt ausgezahlt hat, 1,5 Jahre später, weil Nico hat Mallorca gewonnen, ich war Zweiter in Samorin und Ruben hat Aix-en-Provence den Ironman 70.3 gewonnen. Also endlich zahlt sich's aus. Genau, es war so extrem, dass der Höheneffekt so 1,5 Jahre später erst kommt.
Richtig geil.
Ja, aber das war auch interessant. Ich meine, das war auch noch so. Ich meine, diese Lernphase mit der Höhe, die hört nie auf. Also Park City zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke und jetzt so mit den Erfahrungswerten, die ich jetzt habe, Vergleich, war das eigentlich schlecht getimed, das Höhentrainingslager für meine Verhältnisse. Da hatte ich dann die 70.3 WM eine Woche später, weil ich damals dann oft immer gute Tage so eine Woche später hatte nach der Höhe. Das hat da aber leider nicht funktioniert, vielleicht weil es eben auch zu extrem war. Und dann hatte ich danach eben Off-Season, bin dann wieder 3 Wochen später ins Training eingestiegen und hatte noch nie so einen guten Trainingseinstieg, weil ich da wahrscheinlich irgendwie einen Höheneffekt dann 3 Wochen später hatte, aber halt das nicht irgendwie für einen Wettkampf genutzt habe, sondern das also mir im Endeffekt verpufft. Dann... Genau, gar nichts gebracht hat, außer dass das
richtig viel Geld angezündet.
Der Training. Ja, ich meine, es war trotzdem natürlich eine coole Zeit und alles und gehört natürlich auch zu, dass man da lernt und ich meine, es war also auch trotzdem immer noch so ein normal, ist ja immer noch ein normales Trainingslager, also nicht so, dass es am Ende gar nichts bringt, nur halt von der Höhe her war es dann einfach nicht so gut getimt, wie wir dann wollten, aber ja, gehört dazu und jetzt wissen wir es auf jeden Fall besser.
Ich finde, das ist natürlich auch so ein Ding, da verpufft ja nichts, ne? Also Ausdauersport ist ja auch das, was man sieht. Ich finde, jedes Mal, man kann dich da so geil als Beispiel nehmen, weil du so ein Paradebeispiel ist, einfach die Karriere angucken von Anno dazumal, die ja schon wirklich, da muss man in die Geschichtsbücher zurückgehen. So lange machst du schon Triathlon. Und man sieht ja wirklich immer, dass du dich jedes Jahr mal in der Disziplin mehr, mal in der anderen, aber du verbesserst dich stetig Jahr für Jahr und auch solche Trainingslager, selbst wenn dann der Wettkampf vielleicht nicht der beste ist, das ist ja einfach, ja, so ein Ausdauersport ist dieses Training halt auch ein sehr, sehr langfristiges Investment und klar, je besser du dich noch kennenlernst, wie du individuell auf Höhe reagierst und das ist jetzt vielleicht auch nochmal so als Disclaimer, Höhe kannst du halt nicht ableiten. Das ist bei jedem so individuell, wie
ja,
du,
ja, genau.
Also wo ist bei dir das Limit, wie reagierst du, wie doll, wann musst du runterkommen, wann musst du dann racen und in 4 Jahren kann es auch individuell bei dir wieder anders sein. Da aber nochmal so ein bisschen, du hast jetzt in den letzten Jahren richtig viel ausprobiert, Daten gesammelt. Wenn du jetzt so, also wenn ich mir das jetzt anhöre, was du gerade sagst, würde ich ja fast sagen, ist dieses Höhenzelt eigentlich viel geiler. Weil du viel genauer Höhe gucken kannst und auch wenn du merkst, oh, ich bin vielleicht ein bisschen zu müde, nochmal ein bisschen runter oder hoch regulieren kannst mit der Sauerstoffsättigung und auch wirklich optimal an den Wettkampf das nutzen kannst, weil das Ding kannst du mitnehmen, kannst es im Race Hotel nochmal wieder aufbauen, kannst da das Höhenzelt auch nutzen.
Wenn man mit dem Auto fährt, ja.
Wenn man mit dem Auto fährt, ja. Ja, wahrscheinlich kannst du auch mit fliegen oder kannst dir irgendwo eins leihen dann am Wettkampfort. Also ist halt mehr Aufwand, aber wahrscheinlich ist das machbar. Wenn du halt weißt, du bist genau irgendwie, du musst 3 Tage vorher runter oder sowas, weil, keine Ahnung, du racest in St. George und bist in der Höhe und dann hast du immer noch einen Reisetag und du willst 3 Tage vorher runterkommen, dann ermüdet dich der Reisetag ja auch schon wieder so sehr, dass es gar nicht machbar ist, oftmals auch vielleicht optimal, das für einen wirkliches Saisonhighlight oder für einen Wettkampf so anzuwenden, oder?
Ja, also ich meine, was halt auch noch Vorteil ist vom Höhenzelt, ist halt einfach, dass du zu Hause trainieren kannst und ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei fast jedem so, dass es nirgends so gut ist wie zu Hause zum Trainieren, also wenn man gutes Wetter hat, klar im Winter ist dann doch der Süden noch besser, aber ja, hat auf jeden Fall seine Vorteile. Ich muss sagen, ich war jetzt schon trotzdem froh, am Ende auch rauszukommen. ist dann doch
Campingurlaub
auch
beendet.
Eine Belastung und natürlich auch Stress für den Körper. Aber klar, ja, Höhenzelt Ich glaube, ist auch so eine individuelle Sache, funktioniert wahrscheinlich auch nicht bei jedem gleich gut. Oder nicht jeder hat die Kapazitäten, das so vielleicht zu machen, irgendwie da auch 10 bis 12 Stunden dann am Stück da drin zu sein. Das ist ja, ja auch nicht selbstverständlich. Und dann ist natürlich auch noch, wenn man einen Partner hat, wie Jana in meinem Fall, die sich dann,
mit ins Zelt.
Ja, die hat sich dann sehr schnell auf die Couch verabschiedet. Aber gar nicht wegen der Höhe, sondern ihr wurde es einfach zu warm in dem Zelt. Und es war auch tatsächlich nochmal ein Unterschied, wenn man da zu zweit drin ist, als wenn man alleine drin ist. Ich glaube, dann braucht man halt einfach ein größeres Zelt. Also ja, es ist schon auch lösbar. Und ja, dann war es für sie dann natürlich, dadurch, dass sie nicht in dem Zelt geschlafen hat, das Geräusch natürlich auch nicht das Angenehmste. Und ja, also muss ich auch schauen, dass ja, ob ich das weiterhin so einsetzen kann, beziehungsweise in welchen Phasen ich das einsetzen darf.
Da musst du so dieses Ding, diesen an der Wohnung musst du vielleicht das an deinem Fenster unten nach außen wie so eine Klimaanlage, so eine Halterung bauen, wo du das Ding reinstellen kannst, weißt du? Nach draußen weg, Fenster zu, dass nur der Schlauch reingeht, dass dieses Geräusch aus der Wohnung raus ist.
Ja, es ist halt, du hast trotzdem auch ein Geräusch im Zelt, also selbst wenn der Generator irgendwie im anderen, also du hast aber nicht dieses Brummen, sondern quasi so, wenn die Luft reingepumpt wird. Das wird eben so.
Oh, mich wird das so nerven, glaube ich.
Ja, mich auch am Anfang, aber wenn du dich dran gewöhnst, ist es eben so eine richtig krasse, dieses so eine White Noise.
Ah.
Und dann ist es sogar, finde ich, also als ich die erste Nacht wieder außerhalb vom Zelt geschlafen habe, habe ich mich schwer getan, einzuschlafen, weil ich kein Geräusch hatte. Es war so still. Ich war das so gewohnt, so dieses leichte Brummen und dann eben immer dieses, so alle paar Sekunden dieses
Ich weiß nicht.
Aber es ist wirklich. Nee, also wenn du es so hörst zum ersten Mal, auf keinen Fall ist es geil. Aber wenn du dich dran gewöhnst, ist es so richtig beruhigend.
Ja, okay. Muss man wahrscheinlich ausprobieren, um das nachvollziehen zu können. Wie lange warst du denn jetzt in dem Zelt und bis wann hast du es abgebaut? Also wie viele Tage vor dem Rennen?
Also insgesamt waren es 25 Nächte. Also am Anfang quasi reingesteigert, dann mehr oder weniger 3 Wochen auf ja eher eben so 2500 bis 2800 Meter geschlafen und dann in der Race Week sind wir wieder so Step by Step runtergegangen. Also die letzte Nacht war dann die dritte Nacht vor dem Rennen in Samorin und die war dann wieder nur auf 1800 Meter. Und genau dann quasi die letzten 2 Nächte vor dem Rennen dann nicht mehr im Höhenzelt. Und ja, das war auch echt interessant zu sehen, auch so Ruhepuls und HRV, die waren dann im Zelt eigentlich schon dann irgendwann eben auf, sag ich mal, normalen Niveau. Also so wie ich es auch immer sonst ohne Höhenzelt habe, dann bin ich aus dem Höhenzelt raus. Und dann gerade so die vorletzte Nacht vor dem Rennen hatte ich dann so krasse Recovery-Daten wie noch nie. Also so eine richtig brutal hohe HRV und richtig niedrigen Ruhepuls. Also war der Körper wirklich erstmal so, oh, endlich ist der aus dem Höhenzelt draußen.
Krass. Was hast du dann da für Werte?
Also Ruhepuls hatte ich 40. Und also ist für mich schon, also ich sag mal, sonst habe ich
ja,
so.
Ja, du kommst ja ultra hoch.
43, 44 meistens. Das ist dann so gut für mich. Und HRV war dann, glaube ich, 190.
Ich habe noch nie 90 gehabt.
Aber das, also HRV ist noch individueller als Ruhepuls. Also das ist, eine 90er HRV kann zum Beispiel für dich besser sein als für mich eine 190er HRV. Also das ist sehr individuell.
Ja, ja, das stimmt. Aber man sieht schon, dass oftmals bei guten Athleten die HRV auch relativ hoch ist. Also da ist schon, ich habe jetzt keine Studien mehr angeguckt, aber wenn ich mit irgendwem spreche, ist es schon so. Der Einzige, wo ich weiß, dass sie auch relativ niedrig ist, glaube ich, Lionel.
Ja, wollte ich gerade sagen.
So ein Trainingsload, dass er die einfach schön unten hält. Das ist, ja. Der ist auch einfach anders, so. Also du bist jetzt dann 3 Tage vorm Rennen quasi runtergegangen. Wie ist es jetzt so, war das
runtergegangen?
Runtergegangen aus der Höhe?
Rausgegangen.
Aus dem Zelt rausgegangen, ja. Genau. Aus der Höhe rausgegangen, so. Oh Gott,
also jedes Mal, als ich den Reißverschluss aufgemacht habe, war immer so, jetzt fahre ich gerade mit dem Lift vom Berg runter.
Die Gondel ist unten angekommen.
Genau.
Sehr gut. Wie waren das jetzt von euch, von dir und Dan dann getimed? Schon jetzt optimal für Chamorin oder schon hinsichtlich Alcatraz San Francisco PTO in 2 Wochen, 3 Wochen?
Also wir haben ja, wo ich das allererste Mal in der Höhe war ja 2021 Sierra Nevada. Und dann habe ich ja ein Rennen direkt danach gemacht. Also auch wie jetzt vor San Marino, die letzten 2 Nächte nicht mehr in der Höhe. Und es war der Challenge Gran Canaria damals. Das hat wirklich gar nicht funktioniert. Und da hatten wir dann relativ schnell gesagt, so okay, direkt nach der Höhe funktioniert bei mir nicht. Haben das so abgehakt und dann nie wieder gemacht. Dann war es aber so, bei den letzten, ja, in den letzten 1,5 Jahren, als ich in der Höhe war und ich runtergekommen bin, so die ersten paar Tage habe ich schon im Training gemerkt, okay, ich habe gerade echt einen Höhenboost und fühle mich richtig gut im Training, habe richtig gute Werte. Bei mir ist es vor allem beim Radfahren immer krass. Also Schwimmen und Laufen ist eigentlich immer gleich, aber beim Radfahren merke ich es immer richtig. Also da kann ich einfach irgendwie an der Schwelle fast nochmal 20 Watt mehr fahren und mein Puls geht einfach nicht hoch. Beziehungsweise wenn ich irgendwelche Spitzen fahre, irgendwie so über 400 Watt und die halt eben nur so kurz sind, zum Beispiel nach der Kurve antreten. Wenn man das zum Training macht, man tritt so irgendwie 400 bis 500 Watt und dann gehen wir irgendwie wieder in Aero-Position, dann normalerweise ist dann der Puls eben geht kurz mal hoch und dann wieder runter. Und dann in dem Fall geht der Puls gar nicht hoch und ich fahre so einen Antritt, gehe wieder rein und gar kein Problem, so interessiert mein Körper gar nicht und gerade so Spitzen vertrage ich dann immer extrem gut. Und dann haben wir eben mal gesagt, okay, wir müssen es irgendwann nochmal probieren mit einem Rennen direkt aus der Höhe. Und ja, das war jetzt mit dem Höhenzelt eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, das so gut zu timen. Ich meine, das ist ja auch logistisch dann immer nicht ganz so einfach. Zum Beispiel bei den T100-Rennen müssen wir 4 Tage vorm Rennen, müssen wir da sein. Also wenn ich da jetzt nicht unbedingt ein Höhenzelt mit ins Hotel nehmen kann, dann kann ich es mit jetzt normalen Höhentrainingslager gar nicht so machen, weil es ist dann schon so, dass das Rennen dann innerhalb der, sagen wir mal, maximal 3 Tage, nachdem er von der Höhe runterkommt, sein sollte. Also bei mir jetzt. Und ja, da war jetzt San Marino eben eine ganz gute Gelegenheit. Ich meine, Höhenzelt habe ich da mitgenommen in die X-Bionics 4 da, in das Hotel. Da habe ich dann übrigens das Zelt auf den Boden gestellt und habe dann so eine Matratze reingelegt. Da hat sich die Putzfrau, glaube ich, auch gedacht, was ist hier los?
Hä, was ist das für ein Camper? Was ist das für ein Auto? Warum zeltet der nicht draußen?
Das war auch witzig, weil die ersten Tage war mein Bett auch so nicht gemacht. Also, was auch kein Problem war, habe ich nicht erwartet. Aber irgendwann haben die es, glaube ich, so akzeptiert und dann war mein Bett auch jedes Mal gemacht.
Im Zelt?
Ja, im Zelt.
Hätte es mal anlassen sollen, wenn die auch noch Höheneffekt bekommen.
Ja, genau. Genau, und dann war jetzt quasi San Marino, guter Test. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es kein wichtiges Rennen für mich war, aber war jetzt mit der T100-Serie ja schon, sagen wir mal, eher eins der unwichtigeren, aber klar, trotzdem, sagen wir Championship und so, trotzdem wichtiges Rennen. Also diese Saison ist jedes Rennen im Prinzip wichtig. Aber klar, T100 ist schon nochmal eine höhere Priorität. Und dann ist halt eben jetzt auch in 3 Wochen, genau 3 Wochen, oder letzten Samstag in 3 Wochen, also jetzt schon nur noch 2,5 Wochen, ist die T100-Serie in San Francisco, was so das erste Rennen sein soll für mich, wo ich wirklich ordentlich peaken will und richtig abliefern will. Und ja, so 3 Wochen nach der Höhe hat auch bei mir immer so, hat immer so sicher funktioniert. Also zum Beispiel 73 WM war 3 Wochen, nachdem ich aus Livigno zurückgekommen bin. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und da hatte ich auch einen Höhenboost. Und das ist quasi so, dass San Francisco ist quasi so die sichere Variante und Samorin halt eben so das Risikorennen. Aber ich habe schon am Tag dann vorm Rennen, habe ich schon gemerkt, okay, dies wird wahrscheinlich wieder funktionieren. Also da hatte ich auch schon so bei der Vorbelastung auf dem Rad nochmal, hatte ich so einen extrem niedrigen Puls bei den 350 Watt, die ich da gefahren bin. Und ja, dann Samorin hatte ich mich auch von Anfang an echt richtig gut gefühlt. Also hat auf jeden Fall funktioniert und kann man auch in Zukunft dann doch wieder so planen, dass ich auch mal auch Rennen eben direkt aus der Höhe mache, wenn es eben logistisch möglich ist.
Mega interessant. Ich will nochmal so auf die Geschichte, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen Samorin war jetzt dann das Risikorennen in Anführungszeichen. Wie groß war denn das Risiko für dich? Weil sonst hast du ja, also du setzt ja dieses Jahr wirklich alles auf die T100-Serie. Und ich hatte jetzt im Vorfeld, haben wir natürlich geschrieben, wo dann irgendwie Strati, Zweiter, Valencia, Mallorca war, geile Rennen und du so, oh fuck, ich hab Bock gegen den zu racen, gerade wenn der so fit ist auch. Und du warst auch völlig angezündet. Und ich habe mich dann noch gefragt, wie ist das jetzt für dich, weil in der T100 jetzt irgendwie da ein Podium zu machen, zu gewinnen, sonst was natürlich durch die 20 Besten der Welt, die einfach da sind. Also ich meine, klar, was jetzt Mallorca war, Strength of Field auch 90, das war auch einfach super krass da, aber das hast du halt in der T100 jedes Mal. Ist es ja jetzt erstmal vom Papier her schwieriger, ein gutes Rennen zu machen. Also du sagst für dich jetzt natürlich, ja, okay, aber vierter, fünfter T100, mega geil und das zählt erstmal. Aber trotzdem ist natürlich auf dem Podium stehen und irgendwie da eine Champagne-Shower machen und die Aufmerksamkeit, die man da bekommt, ja dann doch nochmal eine andere und auch fürs Gefühl. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist ja auch so, dass bei euch eigentlich fast jeder Profi hat irgendwelche Prämienregeln, dass es auch monetär natürlich super wichtig ist, in der Saison auch ein paar Podiums safe zu machen, dass man auch da entsprechend ein paar Prämien mitnimmt. Also war das jetzt wirklich für dich, Samorin, so, ja, das ist jetzt so ein Risikorennen oder war das doch so ein Rennen, was auch schon nicht so richtig unwichtig ist?
Verstehe die Frage nicht, weil ich werde bei den T100-Rennen auf dem Podium stehen.
Okay, Frage wer damit beantwortet.
Nee, also aber nee, du hast
wenn wir
hast
jetzt noch, mal davon ja, ausgehen. Ja. Nein, ich mag die Antwort. richtig gut. Jetzt bin ich kurz sprachlos gewesen.
Nee, ich meine, ich habe das ja von vornherein so gesagt und habe das auch von vornherein so erwartet, dass es rein theoretisch sein kann, dass ich eine gute Saison mache, aber kein einziges Mal irgendwie auf dem Podium stehe, aber am Ende trotzdem im World Ranking irgendwie der Top 10 bin, weil ich meine, es ist quasi jedes Mal eine Weltmeisterschaft und jedes Mal schneidet man gegen die Besten der Welt und selbst, also wenn man da Fünfter wird, ist krasser als eigentlich jedes 73-Podium oder irgendein 73-Sieg. Aber klar, so für Sponsoren, Media und so ist dann ein Sieg bei irgendeinem 73er deutlich größer als wie ein fünfter Platz bei der T100. Also deswegen war es auf jeden Fall ganz gut, zumindest ein Rennen so zu haben. Und ich habe ja da auch immer noch die Option auch, wenn dann irgendwie die Serie schlecht läuft oder ich das Gefühl habe, okay, irgendwie brauche ich doch mal ein Podium, dass ich dann noch irgendwie bei irgendwelchen Rennen nachmelde oder melde und dann doch noch irgendwas anders starte oder mehr starte als geplant oder dann doch irgendwie meine Prioritäten auch mitten in der Saison auch nochmal versetze. Aber trotzdem ist natürlich so all in für die T100-Serie dieses Jahr. Also habe ich mir ja nicht allzu großen Druck gemacht jetzt für Samorin. Wenn es funktioniert, ist es top. Und wenn es nicht funktioniert, dann war es noch so, ja, ich habe noch 6 Weltmeisterschaften mehr oder weniger diese Saison vor mir. Also noch 6 Chancen, mich gegen die Besten der Welt zu stellen und da irgendwo mal auf dem Podium oder sogar einen Sieg einzufahren. Und sonst kann ich immer noch irgendwelche anderen Rennen starten, mal so nebenbei, mal in Anführungsstrichen gesetzt. aber ja, es war auch irgendwie so, es hat so viel schon stattgefunden, auch so vor San Marino, so mit der Ironman Pro Serie, die so richtig ins Laufen gekommen ist. Und die wurde natürlich auch medial richtig, richtig gehypt. Dann jetzt auch klar, Strati starke Rennen, die von euch dann damit oder Pushing Limits medial verfolgt wurden. Und das macht natürlich richtig Bock. Und man hat dann auch immer so vergessen, es ist ja eigentlich erst Mai und die Saison geht noch bis Ende November für mich oder sogar, beziehungsweise für insgesamt sogar bis Mitte Dezember, bis zur Ironman 73 WM, also noch eine brutal lange Saison. Und das musste ich mir dann alles immer nochmal so ein bisschen dann immer wieder mal so einreden, so, ich muss ruhig bleiben. Ich muss ruhig bleiben, die Saison ist noch lang und wenn ich jetzt nicht performe in San Marino, ist nicht schlimm, weil es ist Mai und das wird auf jeden Fall noch, ist bei mir immer so, wenn ich im Winter brutal gut trainiert habe und das habe ich, dann wird die Saison auch gut. Die Frage ist nur halt, wann, und wenn es im Mai noch nicht ist, dann ist es da noch nicht so, aber ich weiß, es wird auf jeden Fall noch gut werden und so, aber so langsam, ja, San Marino war ja dann gut oder sehr gut sogar, merke ich, dass das ganze Training doch dann jetzt schon die Früchte trägt und jetzt die Saison so langsam richtig Fahrt aufnimmt.
Ja, ich meinte das auch gar nicht, dass du nicht so das Selbstbewusstsein in dich hast oder so. Ich meine, das hast du ja immer und man hat ja auch im Training oder du reißt ja auch im Training entsprechende Sessions ab und kannst sie vergleichen mit den Jahren vorher.
Ich meine, Training ist das eine. Ich meine, Trainingsweltmeister sind ja die meisten irgendwie, genau. Ist immer das, man muss immer im Wettkampf dann abliefern. Und gerade bei mir ist es immer so, ich baue mir so einen Druck auch immer selber auf, weil ich einer bin, der alles auf Strava veröffentlicht. Dementsprechend könnte man meinen, ich bin brutal der Trainingsweltmeister, aber es ist halt auch irgendwie so, ja, so ein bisschen so ein Schein, weil ich halt wirklich auch alles veröffentliche und die meisten Profis, die veröffentlichen halt noch nichts, liefern dann im Wettkampf ab und dann denkt man, ja, das sind so die Wettkampftypen, aber man weiß ja gar nicht, was die so, ob die im Training vielleicht sogar noch krasser sind als im Rennen.
Aber mir geht's vor allen Dingen so um dieses Mentale, dass du siehst so, ey, da ist jetzt voll der Bass und ich weiß ja auch, du liebst es ja auch, die Szene zu verfolgen und die Rennen zu gucken und die Ergebnisse und so und das macht ja auch immer mit einem selber was, dass man auch sagt so, ey, ich will jetzt auch racen und ich, ey, so ein, also für mich ist so diese Vorstellung, da nimm uns da noch vielleicht mal mit, so dieses Ding, klar, ist für dich, du weißt jetzt, du hast gesagt, Top 5 oder vierter Platz in der T100 ist mehr wert, als bei ganz 74.30 irgendwie auf dem Podium zu stehen. Aber ist es nicht dann trotzdem noch auch 3, 4, 5 Mal in der Saison einfach geil, auf dem Podium zu stehen, da noch bei der Siegerehrung zu sein? Das ist doch auch noch was anderes, als dann einen fünften Platz zu machen, wo man sich dann selber wirklich sagen muss, ja, das ist jetzt das bessere Ergebnis.
Ja, da kommen wir wieder zu der Frage, warum macht man diesen Sport? Also ich bin jetzt nicht, klar, ich will den Erfolg, aber ich will den Erfolg gegen die Besten der Welt, aber ich bin jetzt nicht, also das ist jetzt nicht so an sich, es ist jetzt nicht der Erfolg, der mich jeden Tag antreibt. Also was mich antreibt, ist jeden Tag besser zu werden, von Rennen zu Rennen besser zu werden, jedes Jahr besser zu werden und wirklich das, über meine ganze Karriere das Maximale an Leistung von mir aus rauszuholen. Und ob das am Ende dann für einen fünften Platz gegen die Besten der Welt reicht oder für einen Sieg oder für einen 20. Platz, das kann ich dann nicht beeinflussen, weil ich kann die anderen ja nicht beeinflussen. Und dementsprechend sage ich am Ende des Tages, dass mir so, wenn ich irgendwie ein richtig krasses Rennen habe, für mich eine richtig gute Leistung, so gut wie noch nie. Ich bin fünfter T100, ist für mich deutlich mehr wert, als wie wenn ich irgendwie 5 erste Plätze bei 73ern habe, aber keins von denen war irgendwie so so eine Leistung, wo ich sagen würde, das war jetzt so das Beste, was ich kann. Oder ich habe nicht das abgerufen, was ich im Training abgerufen habe. Mich treibt das Sportliche einfach für mich selber einfach mehr an. Und das ist dann auch das, was mich motiviert und weshalb ich auch den Sport mache. Und da ist es mir dann mir selber dann auch erstmal egal, was Medien, Fans, Sponsoren auch denken. Weil, klar, ich meine, es ist dann wichtig und so alles. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir egal ist. Ich meine, muss den Sport dann am Ende auch finanzieren und alles. Und will auch wahrgenommen werden für meine sportliche Leistung. Ich meine, es gibt ja auch Athleten, denen das komplett egal ist und die es wirklich dann nur für sich selber machen. Für mich ist es schon so, ich sag mal, 51%, 49% im Verhältnis.
Gute Balance.
Aber idealerweise ist es dann natürlich so, dass ich eben gegen die Besten der Welt auf dem Podium lande und dadurch quasi beides erfüllen kann auf einmal. Und um gegen die Besten der Welt auf dem Podium zu landen, muss man gegen die Besten der Welt starten und muss man auch auf die Nase fliegen. Ganz einfach. Also man lernt deutlich mehr, wenn man irgendwie ein schlechtes Rennen hat, irgendwie bei einer WM, bei einem T100-Rennen, als wie wenn man irgendwie so ein halb gutes Rennen hat bei irgendeinem 70-3er. Und am Ende bringt mich das auch sportlich dann einfach mehr voran, wenn ich einfach gegen die Besten der Welt starte, egal wie ich da dann abschneide, als wie wenn ich irgendwie die ganze Zeit dann irgendwie auf dem Podium lande. Aber nicht gegen die Besten.
Ja, ist super geil, das nochmal von dir jetzt so zu hören, weil wir auch ganz viel besprochen haben damals, als die T100 rauskam, über okay, die wollen jetzt hier Media Coverage und über Athleten was erzählen und so diese Story und Vergleiche haben wir gezogen zu Drive to Survive und sonst was. Aber das ist ja dann eigentlich gar nicht das, was dich wirklich an der T100 so begeistert, sondern im Kern ist es dann ja so, dass du schon feierst, ey, das ist, ob das jetzt 20, 30 oder 50 sind, das ist erstmal egal, aber es sind auf jeden Fall die 20 Besten der Welt / im Ranking, also die Besten zu diesem Zeitpunkt oder im letzten Jahr, die dann in der Startlinie stehen. Das heißt, du hast halt safe einfach 90% oder 80% der Rennen, die du machst, gegen die Besten der Welt, und wie du gerade gesagt hast, ist das halt das, was dich mit auch so krass motiviert, diesen Sport zu machen und sich da zu messen und da deine beste Leistung abzurufen, dass das gerade für mich nochmal cool war, das von dir zu hören, wie du, also was dich da so antreibt, was motiviert und was dich auch an dieser T100-Serie so begeistert, dass so klar sind, dass halt auch dieses Drumherum und sowas, aber im Kern ist es halt dann doch, dass du ganz oft im Jahr die Chance hast, wie du es eben so schön gesagt hast, wie an der WM teilzunehmen einfach.
Ja, und das Ganze so drumherum ist natürlich schon das feiere ich schon auch. Ich finde vor allem, das ist halt extrem motivierend, jetzt nicht nur die T100 allgemein, wenn man einfach für seine sportliche Leistung, sag mal, wahrgenommen wird. Wenn man so eine Anerkennung bekommt, und das ist dann einfach wiederum super motivierend, das Ganze eben weiterhin so durchzuziehen, weil wenn man dann die ganze Zeit trainiert und selbst das Beste sportlich aus sich herausholen kann, aber es ist irgendwie niemanden interessiert, dann muss man mental schon extrem stark sein, das Ganze dann irgendwie so langfristig weiterzumachen und so richtig. Also klar, man kann trotzdem super Spaß am Sport haben und alles. Ich meine, die meisten, also gerade so Amateure machen das ja auch für sich selber und nicht irgendwie für sportliche Anerkennung, sondern wollen die haben ja auch alle den gleichen Antrieb und die bekommen nie die sportliche Anerkennung, die Profis dafür bekommen. Das ist halt dann irgendwie, da braucht man wirklich noch einen krasseren so sportlichen Antrieb, und das Ganze, wenn man so eine Anerkennung dafür bekommt, macht das Ganze halt einfach nur noch einfacher.
Das war die versteckte Aufforderung an euch alle, mehr Kudos auf Strava zu verteilen für gute Trainingssessions, die ihr bei Fred seht und natürlich auch bei eurem Umfeld und so euren Freunden. Und
was ich noch sagen will, es ist natürlich für mich dann auch, also nicht nur das, also jetzt nicht nur die Kudos oder so, die ich dann bekomme, sondern wenn ich quasi höre, dass ich irgendwie andere Leute motiviere oder inspiriere, das ist auch brutal motivierend für mich und gibt mir halt irgendwie so so ein Grund, Leistungssportler zu sein. Also ja, dass das Ganze dann doch nicht irgendwie so wirklich ist. Ich meine, er ist ja komplett egoistischer Sport, aber da sieht man, dass es dann doch gar nicht so egoistisch ist und dass, ich sag mal so, die Gesellschaft dann doch auch irgendwo eben so Leistungssportler und Profis braucht, weil das dann die wiederum motiviert und inspiriert. Und das freut mich auch immer wieder zu hören.
Ja, und ich glaube auch sogar, auch im Kleineren, ne? Du hast jetzt gesagt, wie Leistungssportler die Anerkennung bekommen, wenn wir über dieses Thema reden, auch wenn du auch ein Age-Grouper, weißt du, wenn du ein Ziel setzt, jetzt einen Ironman in unter 11 Stunden zu machen oder in unter 10 Stunden oder 10:30, so diese magischen verschiedenen Marken, die es einfach individuell gibt, oder einen Marathon unter 4 oder unter 3:30 oder unter 3 zu laufen. Und wenn du dieses Ziel, was du dir selber setzt, dann erreichst und dein Umfeld, so kriegt das ja auch mit, dass du dafür, was du dafür opferst und so, und wenn du das dann schaffst, ja, kriegst du da auch schon entsprechend auch im Kleineren dann das Feedback, was einem ja unfassbar aufbaut. Und klar, das ist dann natürlich bei euch Profis, wenn du einmal richtig Feedback bekommen hast von tausenden Leuten, dann ist natürlich dann das Feedback von nur noch 20 Leuten, löst nicht mehr das Gleiche in dir aus, wie jetzt bei dir, wenn das Zehntausende sind. Aber ich glaube, dass das sehr gut vergleichbar ist trotzdem. Also halt natürlich
stimmt,
auf einer anderen Ebene, aber wenn du halt in deinem Umfeld, so die bekommen das mit, was du leistest, und du erreichst dann deine Ziele auch im privaten, sportlichen, kleineren Rahmen, was halt bei dir möglich ist, ist, ich glaube, dass das Gefühl sogar relativ ähnlich sein kann oder ist. Und natürlich schauen diese Altersklassenathleten oder jeder, der Sport macht, auf die Profis hoch, was denn möglich ist, aber auch sehen auch dann durch Leute wie dich, die halt alles auf Strava auch veröffentlichen, was da über Jahre halt zu leisten ist, um da überhaupt hinzukommen, was dann wieder super motivierend ist und auch cool ist, um seine eigene Leistung irgendwie einzuordnen. Also es gibt ja manche, die sagen, ey, guck mal, ich trainiere nur ein Viertel und ich bin nur 3 Stunden langsamer als Fred oder so, was ja auch voll geil ist. Also ich finde es ein cooles Thema und ich finde das wirklich geil, von dir nochmal zu hören, dieses Ding, das dich doch am meisten kickt, auch gegen die Besten der Welt einfach zu racen, und ob es dann 5. ist, 10. ist, 8. ist. Man hat das, um jetzt da die Brücke zu schlagen, auch zur Challenge Samorin und da nochmal ein bisschen drüber zu quatschen. Ich hatte saugeil, hat man es rausgelesen, genau das auch aus deinem letzten Post. Du warst einfach mega happy mit deinem Rennen, hast aber auch ganz klar gesagt, Kyle Smith, der Gewinner der Challenge Samorin, gegen den war einfach kein Kraut gewachsen und der war einfach der bessere Mann an dem Tag, und da hat man auch nirgendwo irgendwie bei dir gesehen, ah scheiße, hätte ich mal vielleicht noch da und vielleicht hätte ich ihn schlagen können oder so, sondern da war auch voll die Anerkennung für den Athleten eben zu lesen, was ich auch super stark fand.
Das Einzige, was ich da hätte machen können, wäre in noch besserer Form an den Start zu gehen. Ja. Aber so im Rennen und an dem Tag fällt mir bis jetzt auch nichts ein, was ich anders hätte machen können, um ihn da zu schlagen. Ich meine, der ist eine 1:09:40 auf einen genauen Halbmarathon auf echt einer anspruchsvollen Laufstrecke gelaufen. Und dementsprechend hätte ich rein theoretisch ich hatte eine 1:13, also mindestens 3,5 Minuten Vorsprung nach dem Radfahren gebraucht, um ihn zu schlagen. Oder hätte halt noch schneller laufen müssen. Aber ja, das sind so, also hätte ich an dem Tag nicht machen können. Und ich hatte ja einen Rennen, mit dem ich super happy war in allen 3 Disziplinen. Man kann die Leistung ja dann doch selber immer am besten einschätzen. Und ich meine, Schwimmen mit der ersten Gruppe auch relativ komfortabel, womit ich echt mega happy war, weil auch meine Poolzeiten die Wochen davor waren echt nicht gut. Also so auch schon vor Singapur und dann auch nach Singapur. Dann hat hier auch die 50 Meter Freibad hat dann auch wieder aufgemacht und dann wurde es erstmal noch schlechter. ich war nicht so happy, außer mit dem im Vergleich zu den Jahren davor, zu dem Zeitpunkt, weiß auch nicht, was da das Problem war, weil die Fitness war eigentlich da, gerade so beim Radfahren und Laufen hatte ich eine echt gute Form eigentlich die ganze Zeit, und normalerweise ist es schon so, dass bei mir, wenn ich beim Radfahren und Laufen gut drauf bin ich eigentlich auch im Schwimmen gut drauf, weil es dann doch alles immer so halt eben eine Fitness ist. Mhm. Aber Schwimmen hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Jetzt nicht, dass es ganz schlecht war, aber ja, einfach so ein paar Sekündchen langsamer, als ich wollte. Aber ja, hat dann doch mit Neo und Freiwasser ist dann doch einfach nochmal was anderes. Und seitdem ich mit Jebel trainiere, ist bei mir da wahrscheinlich der Unterschied auch einfach nochmal extremer geworden, weil Jebel ist auch so einer, der im Pool gar nicht so krass ist, und dann kommt er da bei Weltcuprennen im Freiwasser immer eigentlich relativ weit vorne mit raus und ist auch richtig guter Freiwasser und auch Neo-Schwimmer. Also steckt es wahrscheinlich so ein bisschen an.
Sehr gut. Ja, man wird ja, man sagt ja, man wird genau das mit dem nächsten Umfeld, ne? Also mit den Leuten, mit denen man sich umgibt, so wird man auch. Also vielleicht wird Chebby jetzt auch noch, genau wie du, noch mehr ein Radmonster und du wirst jetzt ein Schwimmmonster beim Schwimmen. Dann hättet ihr euch optimal gegenseitig befruchtet. Aber nimm uns mal mit beim Schwimmen. Ich habe jetzt schon wirklich so viele Rennen von dir am Screen und natürlich auch schon live verfolgt. Und ich habe ganz oft beim Rennen, immer wenn ich gucke, wo steht Fred, ist es so, nach dem Start bist du erstmal so im Mittelfeld und kämpfst dich dann so nach 300-400 Metern immer Stück weit wieder nach vorne. Und diesmal, es war ganz geil im Livestream zu sehen, an den ich natürlich geschaut habe, du mit der roten Badekappe, konnte man mega gut erkennen.
Ja.
Und es war der Startschuss. Und normalerweise ist dann wirklich so, bist du dann voll drin in der Waschmaschine, du bist irgendwo wirklich so vorderes bis wirklich direktes Mittelfeld in den Profifeldern und arbeitest dich dann so bis nach vorne. Und diesmal war es so, dass du nach den ersten 100, 150 Metern unter den ersten 5, 4 warst beim Anschwimmen und dann so ein bisschen zurückgedriftet bist und dir eine Position gefunden hast. Da dachte ich so, hä, krass, was ist mit Fred los? Was hat er gemacht? Also bist du irgendwie bewusst härter angeschwommen oder wie war das? Was hast du anders gemacht jetzt als sonst jetzt in den Rennen?
Also was ich auch gelernt habe so über die letzten paar Jahre Wettkämpfe, dass bei mir ist es super wichtig, dass ich, oder es bringt mir viel mehr, wenn ich frei schwimmen kann, ohne irgendjemanden um mich rum, als wie wenn ich mit den besten Schwimmern im Getümmel bin und dafür einen extrem guten Wasserschatten habe, aber dafür halt im Getümmel. Also ich habe wirklich mehr davon, wenn ich frei schwimme und bin dann auch schneller und fühle mich dann einfach wohler und kann dann einfach so meine Leistung besser abrufen und krieg irgendwie einen besseren Zug hin und dann lieber ohne Wasserschatten und so, als wie im Wasserschatten, aber irgendwie, ja, 30 Leute um mich rum und muss mich da irgendwie um Wasserschatten prügeln, was halt einfach auch extrem viel Energie kostet. Und ja, ich hatte Startnummer 3, wurde als Zweiter aufgerufen, also Startnummer 2 wäre Daniel Beckegaard gewesen, aber der ist nicht gestartet, und habe mich auch direkt rechts hingestellt, weil ich nach links atme, und mein Ziel war von Anfang an, ich stelle mich ganz an den Rand und auch so nach rechts, weil dann kann ich links einfach auch sehen, was abgeht, und habe das irgendwie alles so, habe mich selber und auch so, aber hat halt so das Gefühl, ich habe alles unter Kontrolle. Und deswegen konnte ich dann wirklich auch von Anfang an ganz rechts schnell losschwimmen und ja, hat scheinbar dann doch auch echt viel gebracht, obwohl alle guten Schwimmer sich links hingestellt haben.
Zu Rico?
Rico stand, glaube ich, in der Mitte irgendwo.
Oh, stimmt, genau, die gelbe, ja. Orange, stimmt, der stand direkt in der Mitte. Stimmt, aber Jan und Peter, ja. Hemmerich, die waren alle ganz links auf der anderen Seite.
Top 10 wurde aufgerufen, und dann Peter Hemmerich an 1 hat sich links hingestellt, ich dann rechts, dann alle anderen links und Rico dann irgendwie so in die Mitte. Warum? Aber gut, bei Rico wahrscheinlich auch so, ja, der schwimmt so gut, der weiß, der ist direkt freigeschwommen, und dann wäre Mitte, da ist natürlich Mitte das Beste, weil du dann da wirklich den direktesten Weg hast. Wobei die Wendeboje war nach 1500 Metern, also hat sich das auch alles nicht wirklich viel gegeben, wo man sich eben hingestellt hat. Wobei ich muss sagen, beim Losschwimmen habe ich mich nicht gut gefühlt, weil das Wasser war so extrem kalt. Auch beim Einschwimmen hatte ich schon richtig Probleme, mal mein Wasser meinem Kopf im Wasser zu halten. Und hatte dann auch so die ersten, so nach 200 Meter, auch wirklich so ein bisschen so Schnappatmung und musste mal so ein paar Züge Wasserballkraul schwimmen. Und ja, hab da so ein bisschen gebraucht eigentlich, bis ich mich so warm geschwommen habe und mich an das kalte Wasser gewöhnt habe. Aber dann habe ich gesehen, dass so Rico war wie so eine schwimmende Boje mit seiner orangenen Badekappe. Den hat man echt immer richtig gut gesehen und ja, hab gesehen, dass der dann gar nicht so weit weg ist. Der hat das Feld nämlich hat dann angeführt und ich hatte dann auch einen echt guten Wasserschatten, habe mich mit niemandem darum prügeln müssen und war dann echt erstmal in einer komfortablen Position. Ja, was ich bis dato gar nicht so gewohnt war beim Schwimmen.
Ja, das war auch beim Schwimmen, dann man hat relativ schnell gesehen, also ihr seid halt breit rausgeschwommen. Wie gesagt, du warst am Anfang da, bist dann so ein bisschen weggedriftet und dann hat sich das, glaube ich, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo du gerade erzählt hast, die Wasserballkraulübungen gemacht hast, dass du mal ein bisschen in die Technik genau, reinkommst.
Genau, das war ein bisschen Technikübungen.
Also quasi ein richtig gutes Warm-up, wie du es auch im Becken machst. Dann hat sich das ja wirklich so fast schon perlenschnurartig, Single-File auch so ein bisschen aufgereiht, das Feld. Also klar sind da mal zwei nebeneinander geschwommen. Aber es war nicht so dieses, was man sonst auch manchmal sieht, dieses super breite Feld oder zwei Züge, die links und rechts gehen. Und dadurch haben natürlich dann alle, die weiter hinten sind, nochmal einen geileren Wasserschatten. Und für die ganz vorne ist es noch schwieriger, einen Unterschied zu machen. Man konnte dann schon relativ schnell sehen, okay, da wird eine riesengroße Gruppe zusammen aufs Rad gehen. Hast du da dann während des Schwimmens schon drüber nachgedacht oder nur gedacht, geil, ich sehe Rico noch, das ist der Mega-Überschwimmer und der ist in Schlagdistanz, heute läuft?
Ja, da habe ich tatsächlich erstmal nur an mich selber gedacht und habe mir gedacht, ja, ich bin vorne, ist mir jetzt egal, wie groß diese Gruppe ist, Hauptsache ich bin vorne und ich meine, ich wusste auch, dass meine Radform einfach extrem gut ist und deswegen war mein Ziel von Anfang an eigentlich den Rückstand nach vorne, nach dem Schwimmen so gering wie möglich zu haben, dass ich eben auf dem Rad einfach so schnell wie möglich nach vorne komme und dann meine Stärke da ausspielen kann und dementsprechend direkt eine Führungsgruppe zu sein, war quasi die perfekte Ausgangslage. Mhm. Und war mir dann egal, ob die Gruppe das ganze Feld beinhaltet oder nur fünf Leute. Klar, ich meine am Ende, je kleiner, desto besser. Aber ja, ich hab da so Vertrauen in meine Radleistung gehabt, dass mir das dann erstmal egal war.
Ja, okay. Also das war nämlich mein Gedanke, wo ich nur gesehen habe, dieses Riesenfeld und auf dem Kurs auch eigentlich kein Anstieg. Ich wusste nicht jetzt, aus welcher Richtung der Wind kommt, aber meistens fährt man ja so ein bisschen mit Rückenwind erstmal raus in Samorin auf der Strecke, zumindest wo es die letzten Jahre war, wo ich da war. Und dann dachte ich, boah, so eine Gruppe, die dann da mit 50 herfährt, da ist selbst bei 20 Meter oder bei 18 Meter wird da jeder noch krassen Windschatten haben, gerade dann an Position 8, 9, 10, was auch immer. Da habe ich schon gedacht, boah, das wird jetzt echt interessant, ob irgendwer da heute überhaupt einen Unterschied machen kann, wenn da so eine riesen Gruppe draus geht. Weil ich muss ehrlich sagen, rein vom Papier mit den Schwimmern, die am Start sind, habe ich gedacht, es wird so eine kleine Grüppchenbildung geben und so ein bisschen, dass vorne vielleicht irgendwie 3, 4 wegkommen, dass dann so ein Hauptfeld mit 6, 7 Leuten kommt. Und dann ist es ja auch noch einfacher, aus einem Feld von irgendwie 4, 5 wegzufahren, als aus einer Gruppe von irgendwie 18. Und es ist ja auch, wenn ihr aufs Rad geht, ich meine, du kannst es gleich nochmal beschreiben, viel hektischer und erstmal gucken, sortieren, wo bin ich, an wem muss ich überhaupt vorbeifahren, alles. Und so, wie war das dann, als ihr aus dem Wasser rausgekommen bist? Klar, du wusstest, ich bin irgendwie Führungsgruppe dabei. Mega geil, wie du gerade beschrieben hast. Du hast an deine Fähigkeiten geglaubt, dass du da einen Unterschied machen kannst auf dem Rad. Aber wie war es dann wirklich?
Ja, das war auf dem Rad am Anfang auf jeden Fall erstmal richtig chaotisch. Also ich musste auch extrem hart fahren, um da quasi ganz nach vorne zu kommen in der Gruppe und hab da auch ja, gute 10 Kilometer gebraucht, bis ich da ganz vorne war. Und ja, diese 10 Kilometer waren schon, also ich meine, am Anfang hatte man auch noch so ein paar Kurven eben aus der Ortschaft raus. Dementsprechend war der Wattschnitt so bei 350, aber wenn ich reingetreten habe, dann waren es schon immer so 380, 390 Watt. Und das einfach nur, um erstmal nach ganz vorne zu kommen. Und man muss natürlich auch erstmal auch immer ein bisschen härter fahren, um halt bei 20 Meter zu überholen, als wie jetzt bei 12 Meter. Und dann ist das Feld oder die Gruppe natürlich auch nochmal deutlich länger. Und du darfst natürlich auch nicht einscheren. Also du musst dann die ganze Gruppe überholen. Und da muss man mal so ein so einen ja relativ langen Effort fahren. Und dann hatte Christian Hogenauk, hatte auch direkt attackiert, so bei Kilometer 10. Und ich habe dann schon versucht, hinterher zu fahren. Also es ist nicht so, dass ich den hab fahren lassen. Aber ich wollte da irgendwie auch nicht bei Kilometer 10 schon so alle Körner verschießen. Und hab dann erstmal geguckt und der ist dann halt die ganze Zeit immer so ein bisschen weiter weggekommen. Aber wir haben ihn die ganze Zeit gesehen. Also er war jetzt nie, zu keinem Zeitpunkt irgendwie so weit weg, dass wir ihn auch nicht mehr gesehen haben.
Okay. Weil sorry, wenn ich dich unterbreche, weil das war im Livestream nicht ersichtlich. Das sah so aus, als wenn der schon eine Gap hat, wo er vielleicht wirklich so auch weg ist schon, out of sight, out of mind.
Ja, das ist ja ich meine, ist halt komplett flach und man konnte halt auch weit sehen. Also ich weiß es auch nicht, wie weit er wirklich weg war. Aber ich würde mal schätzen, maximal 45 Sekunden. Also ich glaube,
genau, mehr das war irgendwie so
wahrscheinlich nicht.
Aber normalerweise bei 40 Sekunden siehst du da denn den Athleten vorne nicht mehr. Ist ja auf den wenigsten Kursen.
Ja, klar. Ja, ich meine, bei 50 km/h sind 40 Sekunden ja auch irgendwie 600 Meter oder sowas. Also, bei vielen Kurven, also bei vielen Kursen kann man keine 600 Meter, zum Beispiel in Singapur hat man keine 600 Meter weit schauen können.
Da käme schon eine Kurve wieder.
Genau. Ja, oder halt ein Berg oder ein Gebäude oder, genau. Also so ein, wenn es so komplett flach ist, da kann man schon weit gucken. Ich bin dann halt vorne so meinen Stiefel weitergefahren, weil auch mit 20-Meter-Regel habe ich mir gedacht, da muss jeder zumindest ungefähr genauso viel Watt fahren wie ich vorne. Und die werden es auch um einfach hinterher zu fahren, kostet denen dann auch, entweder sie lassen mich ziehen oder es kostet denen halt einfach Energie. Bei Kilometer 45 oder beim Wendepunkt bin ich dann auch wieder, oder sind wir, also waren alle dann noch hinten dran, dann wieder auf Christian Hogenhauk aufgefahren und dann eben um den Wendepunkt rum. Und da habe ich erstmal gesehen, wie viele wir eigentlich noch waren. Und da war ich dann schon echt überrascht, muss ich sagen. Also ich meine, bin dann schon eine Stunde bei 350 Watt im Schnitt gefahren und fast 50 km/h im Schnitt. Da waren einfach noch so viele in der Gruppe und es war dann so ein bisschen so frustrierend und ich mir gedacht habe, oh, eigentlich habe ich erwartet, mit der Wattzahl und der Geschwindigkeit schon alleine vorne weg zu sein, im Vornherein. Das sieht man mal einerseits, dass klar das Niveau ist brutal gestiegen oder steigt immer weiter und es kann halt jetzt einfach können halt einfach viele inzwischen sehr gut Radfahren. Und dann wird es halt natürlich auch für jemanden wie mich einfach umso schwerer, auch einen Unterschied beim Radfahren zu machen, gerade bei so hohen Geschwindigkeiten. Weil je schneller man wird, desto mehr Watt braucht man, um dann auch noch schneller zu fahren, logischerweise. Und es waren halt auch einfach leider, sag ich mal, extrem viele Motorräder, die da neben der Gruppe hergefahren sind. Also so die Führung hat jetzt nie Windschatten oder so vom Motorrad, aber wenn dann halt das Livestream-Motorrad oder Fotografen oder so neben den Athleten gefahren sind, dann hatten dementsprechend die ganzen Athleten dahinter natürlich so einen leichten Windschatten. Und wir hatten jetzt auch keinen Race Ranger, dementsprechend war es vielleicht auch teilweise 15 Meter oder so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendjemand zu nah gefahren ist, aber nee, 20 Meter ist halt einfach, auch für mich super schwer einzuschätzen. Also ich weiß es halt von T100, dass es echt viel ist. Bin da auch immer überrascht, 20 Meter mit Race Ranger, wie schnell es dann schon irgendwie blau wird, wenn man halt schon so an 20 Meter rankommt. Und ich glaube, das war dann halt einfach so so eine ganz normale Gruppendynamik, wie man es halt so hat im Rennen. Und dann habe ich mich auch bei Kilometer 45 eben dazu entschieden, auch mal andere vorzulassen und mal zu schauen, wie viel Watt weniger ich quasi so an Position 3 oder 4 in der Gruppe fahren muss. Und das war echt erstaunlich viel. Also ich glaube, ich hatte dann 10 Kilometer lang einen Schnitt von 300 Watt.
Also 50 Watt weniger.
Ja, genau. Also klar, ich meine, das Tempo war dann auch ein bisschen niedriger, genau zu dem Zeitpunkt. Also das war dann auch, Hogenhauk wurde eingeholt. Der hat natürlich dann auch keine Lust mehr gehabt erstmal oder musste sich auch erstmal erholen. Und klar war das trotzdem auch ein Effort für die anderen, da irgendwie mitzufahren und auch ein Effort für mich natürlich. Mhm. Und das war halt auch so der Zeitpunkt, wo das Tempo dann der Gruppe auch dann ein bisschen niedriger geworden ist. Und ich denke, wahrscheinlich waren es dann so, ja, 20, 30 Watt vielleicht weniger als ganz vorne, die ich dann so an Position 3, 4 in der Gruppe hatte. Aber hab dann mal so, ja, mich so ein bisschen erholt, in Anführungsstrichen.
Das ist nochmal ein Gedankengang von mir. Das frage ich mich jedes Mal. Es ist ja so, du hast gerade gesagt, okay, wenn ich da jetzt vorne fahre, dann tut es denen bei 20 Metern auch weh. Dann nach einer Stunde dreht man sich irgendwie um und sieht, okay, die Gruppe ist noch riesig groß, dann lässt man sich vielleicht auch mal zurückfallen und hat dann statt 350 Watt 300 oder lass es 330 Watt auf dem Tacho. Das ist ja dann, ich kann das voll nachvollziehen und ich wär so, boah, ey, nee, ich fahre jetzt gar nicht mehr nach vorne. Also das tue ich mir nicht mehr an, weil dann spare ich mir auch die Energie, weil die kommen ja sonst alle beim Laufen irgendwie. Dann auf einmal, ich meine, wir kommen gleich zu, machst du halt wieder ein Effort und kommst halt doch noch irgendwie weg und fährst noch eine Minute 50 auf das restliche Feld raus, was einfach krank ist auf dieser Strecke. Und da ist dann bei mir immer so diese Frage, okay, A, wie hast du dieses Mindset? Weil wenn man den Livestream gesehen hat, das war, du hast dich dann 10 Kilometer erholt, aber du warst halt 90 Kilometer gefahren, du warst halt 80 Kilometer gefühlt vorne, beziehungsweise dann 70, weil du erstmal 10 gebraucht hattest, um nach vorne zu kommen. Dann fährst du vorne, fährst einmal kurz 10 Kilometer hinten und fährst dann wieder nach vorne und fährst irgendwann auch weg. Wie machst du das vom Kopf her, dass du das nicht, also dass das nicht an dich rankommen lässt, so dieses, ja, jetzt dann die hinten fahren jetzt so viel Watt weniger und überlaufen mich dann, sondern dass du da weiter so an dich glaubst. Und dann ist für mich so dieses, vielleicht auch schon, wie ich mir selber das beantworten würde, diese Frage, die ich gerade gestellt habe, weil viele eine Stunde hart fahren oder dann, wie du gesagt hast, 45, 50 Kilometer, das Feld ist so stark, das können halt richtig viele und man sieht ja ganz oft jetzt mittlerweile auch, dass erst hinten raus diese Unterschiede gemacht werden oder ein Sam Long auch, der fährt 40, 45 Kilometer in letzter Position und holt dann auf und kommt dann immer bam, 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 immer weiter nach vorne. Das halt durch so ein Radfahren und durch so Leute, die eben richtig draufdrücken, Hogenhauk, dich, Sam Long, sonst was, das Radfahren auch so brutal hart wird, dass halt auch nachher, auch trotz dessen, dass die Läufer hinten sitzen oder sagen, auch vielleicht nur 300 Watt fahren, aber wenn die dann mal überholen müssen, wenn die dann mal irgendeine Attacke hinterhergehen müssen, auch so tief gehen, dass sie sich auch die Beine zerstören. Ist das so dann bei dir auch der Gedankengang, wie du dich motivierst, da weiter vorne zu fahren oder wie machst du das? Weil ich wär so abgefuckt, wenn ich vorne fahre, lass mich zurückfallen und hab 50 Watt weniger auf meinem Tacho. Ich würde halt keinen Meter mehr in meine Nase in den Wind stecken.
Ja, ich meine, ich überlege dann immer, was sind meine Optionen. Ich meine, die eine Option ist immer, okay, ich bleib da jetzt hinten, dreh bis zum Ende da irgendwie die 300 Watt, hab dann relativ frische Beine und lauf dann vielleicht eine Halbmarathon-Bestzeit und ja, weiß aber natürlich auch nicht, wie schnell die anderen laufen oder. Und ich denke mal, das ist so bei mir so die schlechteste, oder ich weiß es nicht, ob es die schlechteste Option ist, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich meine, mein Racing-Style ist ja immer aggressiv Rad zu fahren. Und ja, dementsprechend war das dann jetzt nicht so ein mentaler Effort, da mal eine Attacke zumindest zu probieren. Klar, das ist dann ein Risiko. Risiko ist dann natürlich, man kommt nicht weg und hat sich die Beine kaputt gemacht. Aber ja, wie du sagst, die anderen müssen sich auch die Beine kaputt machen, wenn sie da das Loch nicht aufgehen lassen wollen. Also hat man ja eigentlich immer was von der Attacke. Und die dritte Option wäre irgendwie einfach vorne zu fahren, irgendwie so einen konstanten, harten Effort zu fahren und so versuchen die anderen müde zu fahren. Aber ja, bei dem Rennen war es halt jetzt schon so, dass ich mindestens aufs Podium kommen wollte. Und ich hatte natürlich auch, das muss man natürlich auch immer so einschätzen, wie sind die Beine, wie ist die Form. Und es ist nicht so, dass diese 350 Watt in der ersten Stunde haben mich jetzt nicht kaputt gemacht. Also es war so ein Effort, den hätte ich diese 90 Kilometer durchfahren können. Und ja, dementsprechend war mein Plan dann halt einfach, okay, jetzt probiere ich einfach mal die Attacke. Ich weiß, mir wird es jetzt nicht so sehr wehtun, weil ich gut drauf bin und ich habe gute Beine. Mhm. Ich weiß, den anderen wird es auf jeden Fall wehtun. Und idealerweise, wenn ich weg bin, kann ich dann einfach meinen Effort fahren und die anderen haben dann einfach nicht mehr so mich als Tempomacher. Weil das ist halt auch immer das, wenn ich dann weg bin, dann fehlt denen so jemand, der das Tempo macht und fahren in der Regel dann auch nicht mehr so viel Watt. Und noch dazu ist es natürlich auch mal so bei Kilometer 50 bis 60, wäre natürlich auch alle so ein bisschen müde und das Tempo wird niedriger. Und was ich mir auch noch gedacht habe, ist, dass ich die Motorräder einfach so ein bisschen, sag mal, verteilen will auf der Strecke. dass die Gruppe halt auch nicht mehr diesen Windschatten von den Motorrädern hat. Mhm. Und ich habe mir halt dann eingeredet, dass wir so eine große Gruppe waren, nicht weil alle so gut fahren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht so ist, aber was ich mir eingeredet habe im Rennen war, die Gruppe war so groß, weil die 20 Meter einfach noch so viel bringen bei der hohen Geschwindigkeit und weil die Motorräder so viel Windschatten geben. Ja. Und dementsprechend wollte ich das Ganze einfach so entzerren, sodass entweder so viele wie möglich von der Gruppe wegfallen und wir zumindest nur noch eine kleine Gruppe sind oder ich idealerweise alleine wegkomme. So erklärt. Das war das Ganze ein bisschen wir.
Verständlich. Ich finde es voll verständlich. So einen Gedankengang hatte ich, den hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gehabt. Aber ja, logisch. Einmal diese Rennsituation mit Motorrädern und sowas, die auch immer ein bisschen Seitenwind, je nachdem wie es auch wie der Wind steht, ordentlichen Benefit bringen können. Und klar, dieses Ding zu sagen, wenn du sagst, ey, diese 350 Watt, ob ich jetzt 300 oder 350 fahre, wahrscheinlich ist meine Laufperformance gar nicht so dramatisch unterschiedlich. Ja. Dann lieber nochmal was versuchen. Anderen,
genau, aber da, ich weiß, dass irgendwie, ich meine, wir waren fast 20 Leute oder so in der Gruppe. Und ich war mir sicher, da werden mindestens 3 Leute sein, die schneller laufen als ich. Also selbst mit irgendwie einer Halbmarathon-Bestzeit wäre ich dann Vierter und so. Das bringt mir dann am Ende auch nichts. Dementsprechend lieber gehe ich das Risiko, fahre weg oder mache eine Attacke und werde am Ende 20. wenn es schlecht läuft. Weil für mich zu dem Zeitpunkt ist für mich kein Unterschied zwischen dem 20. und 4. Platz, wenn mein Ziel ist, dass ich aufs Podium komme oder aufs das Rennen gewinnen will.
Ja, verstehe ich. Sehr gut. Hast du mir wieder, oder uns wahrscheinlich allen, geholfen, wie so ein Fred Funk denkt in diesen Situationen. Und das ist auch ganz spannend, das wäre mal jetzt noch so voll interessant, da den Gegensatz zu haben von so einem richtigen Überläufer, wie der so eine Rennsituation sieht. Ich meine, so ein Mathis Magiré oder so, dann Strati, die sind wahrscheinlich, würden ähnlich denken wie du. Und ein Rico und so auch, aber jetzt so ein potenziellen 1-6-Läufer oder so einen leichten Spanier, da würde mich jetzt mal die Meinung sehen, was der denkt. Hauptsache irgendwie dranbleiben beim Radfahren, mache ich sie alle platt. Also das ist ja auch ganz geil eigentlich an diesem Profisport. Jeder hat halt wie beim Poker oder sonst was seine Karten auf der Hand, nur dass im Triathlon eigentlich vorher klar ist, wer welche Karten hat. Wer hat das Ass, wer hat die Dame, wer hat den König, und man weiß schon so um die Stärken der Leute. Machst du dann manchmal das Rennen auch noch, also jetzt war es ja so ein bisschen generell beschrieben, guckst du auch manchmal noch, wer ist in der Gruppe, und wie du gerade beschrieben hast, okay, da mindestens 3 in dieser Gruppe, wo wir jetzt waren, die können schneller laufen als ich, wenn die mit frischen Beinen in die Wechselzone kommen, oder sagst du dann so, ja, generell immer egal, wer das jetzt ist, das Risiko gehe ich nicht ein, ich mache so hart, wie es geht und versuche halt wegzukommen.
Ich schaue schon und weiß die Stärken der meisten Athleten, aber andererseits weißt du natürlich auch nicht, wie die Athleten gerade an dem Tag so drauf sind. Ich meine, nehmen wir Peter Hemerick, der hatte einen schlechten Tag in Samorin, und im Rennen habe ich mir gedacht, okay, der ist in der Gruppe, wenn ich mit dem vom Rad steige, dann wird der auf jeden Fall schneller laufen als ich. Und das weißt du ja im Rennen nicht. Oder zum Beispiel Kyle Smith, der hatte auch jahrelang laufen als ich, ja, als Schwäche in Anführungsstrichen, und hatte zum Beispiel von vornherein hätte ich gedacht, wenn ich mit Kyle Smith vom Rad steige, habe ich eine gute Chance, schneller zu laufen als er. Im Nachhinein stellt sich heraus, keine Chance, absolut keine Chance. Und deswegen ist es halt einfach schwer einzuschätzen, weil jeder halt, ja, immer so mal einen guten, mal einen schlechten Tag hat oder irgendwie voll am Laufen oder Radfahren etc. gearbeitet hat und da deutlich besser geworden ist oder ja, was auch immer. Und ja, ich kann dann auch nur meine Leistung kontrollieren, habe halt da meine Karten auf der Hand und wäre halt, ich meine, ich als starker Radfahrer habe halt beim Radfahren dann, das Beispiel
zwei,
zu nehmen,
zwei
Ass in der Hand und ich wäre halt dann auch einfach dumm, die nicht zu spielen. Also da irgendwie in der Gruppe zu bleiben, wie wenn ich beim Pokern mit einem Royal Flush auf der Hand check und nicht.
Ja, ja, stimmt.
Und keinen Einsatz gehe.
Stimmt, ja. Ja, so muss man es ja auch mal sehen. Ist ja wirklich so. Also ist am Ende, man kann ja mal sagen, hey, warum bleibt Fred nicht mal einfach drin und spart sich auch die Beine? Aber klar, wenn du einfach auch siehst, da sind welche, die können wahrscheinlich, keine Ahnung, eine 64, 65 Halbmarathon laufen und wenn du weißt, das kann ich einfach nicht, dann ist egal, wenn alle mit frischen Beinen auf die Strecke gehen, dann hast du deine Karten schon verspielt oder nicht ordentlich gespielt. Ja, finde ich einen guten Gedankengang. Aber dann sag mal, wie die Beine, du hast deine Karte gespielt auf dem Rad, bist weggekommen, du hattest 1 Minute 50 Vorsprung. Wie haben sich die Beine angefühlt und wie ging es dann weiter?
Ja, das ist dann auch, als ich dann gesehen habe, dass ich so ein Loch gerissen habe, das beflügelt dann natürlich auch nochmal krass. Und dann ja, war ich richtig motiviert, dass es funktioniert hat und habe dann auch nochmal die letzte halbe Stunde nochmal deutlich mehr getreten als die erste halbe Stunde. Also ich hatte also eigentlich meine ganzen langen Peaks hatte ich alle ab der Attacke. Also war auch ein guter Negative Split sozusagen auf dem Rad.
Ja.
Und ja, dann bin ich, als ich vom Rad abgestiegen bin, also ich wusste, ich habe so, klar, für die Beine hat es super wehgetan, keine Frage, aber bei mir ist da echt der Puls immer eine ganz gute Kontrolle. Wenn der jetzt nicht zu hoch ist, dann habe ich eigentlich dann doch immer noch ganz gute, lasse ich noch ganz gute Reserven im Körper fürs Laufen und mein Puls war eigentlich echt immer sehr, sehr kontrolliert, auch wenn es für die Beine super wehgetan hat und für die Beine war es gefühlt, so einen V2-Max-Effort, der über eine Stunde 48 ging beim auf dem Rad.
Aua.
Aber der Puls war die ganze Zeit eigentlich nicht mal im Schwellenbereich. Und ja, dann bin ich vom Rad gestiegen und da hat sich das dann auch wieder bestätigt. Und als ich das Rad geschoben habe, habe ich schon gemerkt, okay, ich habe auf jeden Fall eigentlich auch ganz, ganz gute Laufbeine, trotz des harten Efforts auf dem Rad. Und bin dann auf die Laufstrecke und ja, konnte das so von Anfang an eigentlich relativ guten, konstanten Pace laufen. Wobei ich konnte halt auch irgendwie nicht irgendwie schneller laufen. Also beim Laufen hatte ich dann wirklich so einen, war so in einem Gang. Und es war ein guter Gang, war da so drin, aber hätte jetzt auch so irgendwie zu keinem Zeitpunkt schneller laufen können. Aber hätte das so, ja, gefühlt so den ganzen Tag laufen können.
Ja, es gab ja schon Kommentare, wo du das geschrieben hast,
ja,
auf Instagram vom Gürkeman. Fred, du solltest mal diese Langdistanz dir anschauen. Wir wollen es ja alle sehen, Fred. Mann.
Dazu muss ich auch wirklich ehrlich gestehen, also jetzt, ich finde gerade auch so jetzt die letzten Wochen, Monate Training, also wenn ich so meine Leistung anschaue, würde ich das erste Mal sagen, dass ich glaube ich eine Langdistanz mit einer guten Leistung durchstehen würde, weil ich die letzten Jahre war tatsächlich, hätte ich gesagt, hätte ich nicht geschafft. Also nichts, also wäre ich immer hochgegangen, jedes Mal. Safe. Also ich war einfach nicht, wäre nie bereit dafür gewesen. Klar, ich hätte dann irgendwie halt anders trainieren müssen und so, aber
woran machst du das fest?
Gerade auch so, wie lange ich so Efforts durchhalte, beziehungsweise wie mein Puls auch im Vergleich zum Effort ist. Und jetzt so zum Beispiel gerade auf so ein Rad, ich meine, ich hatte es auch vor zwei Wochen auf Instagram gepostet, wo ich so diese 100 Kilometer Zone 2 gefahren bin. Ich kann jetzt echt so, ich habe jetzt so gar keine Probleme mehr, so lange Efforts zu fahren mit relativ viel Watt. Dafür kann ich halt auch nicht mehr so drüber gehen. Also jetzt zum Beispiel so ein 10 Minuten Effort, sag ich mal, kann ich mit 400 Watt fahren und mein Puls ist dabei niedrig. Aber es würde mir extrem wehtun, diesen Effort mit 420 Watt zu fahren. Oder es würde extrem viel mehr wehtun. Und die letzten Jahre war es eher so, dass ich gar kein Problem hatte, irgendwie 10 Minuten so all out zu fahren und irgendwelche Bestleistungen über so einen Zeitraum. Aber dafür war so, bei so langen Efforts bin ich dann einfach, ist der Puls dann einfach immer weiter hochgegangen, obwohl die Watt eigentlich gar nicht so hoch waren und so. Also ja klar, krass. So Laktatbildungsrate, VO2 Max und so weiter. Von der Physiologie bin ich einfach inzwischen eher dann doch so langsam bereit, theoretisch mal eine Langdistanz zu machen, ja. Vielleicht das ganze Zone 2 Training.
Ja, aber auch wahrscheinlich die Trainingsjahre, ne? Also ich meine,
genau.
Man darf ja nicht vergessen, du warst jahrelang immer 21, aber jetzt halt nicht mehr.
Jetzt bin ich 22.
Jetzt bist du 22 geworden, ist ein Gang hochgeschaltet und da kommt halt ein komplettes Trainingsjahr oben drauf.
Genau.
Ja, aber nein, ich meine, guck mal, wie lange trainierst du jetzt schon, sagen wir mal, wie viele Jahre um die 20 Stunden rum? Und das kann man ja beobachten, so bei Ausdauersportlern. Ich finde super interessant auch, eigentlich wollte ich gar nicht da noch drauf kommen, aber dadurch, dass du es erzählt hast, man hat ja jetzt doch die letzten Jahre auch viele Athleten gesehen, die super jung schon eine Langdistanz gemacht haben oder mehrere und auch richtig gut. Und früher war ja so, als ich angefangen habe, Triathlon zu machen, war so, nee, du musst erstmal ein paar Jahre olympisch Sprint machen, dann kannst du irgendwann mal auf die Mitteldistanz und noch olympisch machen und das musst du auch erstmal ein paar Jahre machen, um dann wirklich bereit zu sein und genug Kilometer und sowas zu haben, um auf die Langdistanz zu gehen und da auch zu performen. Und das sieht man ja irgendwie voll krass bei dir jetzt, was du gerade beschrieben hast, ist ja genau das, dass du jetzt nicht, klar hättest du das wahrscheinlich auch eher erzwingen können, wenn du entsprechend das Training anders gestaltest, aber du hast jetzt irgendwie Training für Mitteldistanz gemacht die letzten Jahre und einfach wahrscheinlich dann, ja, kommst du an diesen Punkt, wo du jetzt bist, durch Trainingsjahre, durch Trainingskilometer und Trainingsstunden, die du einfach in deinen Körper reintrainiert hast. Mega interessant.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist dann wirklich einfach, auch wenn ich jetzt nicht spezifisches Langdistanztraining mache, wirklich jetzt dann langsam einfach die Trainingsjahre, die sich dann so auszahlen. Und andererseits verliert man natürlich dadurch auch so ein bisschen so den Speed.
Gut.
Klar, Mitteldistanz und so T100 ist natürlich kein Problem, das trainieren wir ja noch ausreichend, aber wahrscheinlich wäre jetzt so der Zeitpunkt, während ich die letzten Jahre wahrscheinlich noch eine sehr gute Sprintdistanz hinbekommen hätte, ist jetzt wahrscheinlich so das erste Jahr, wo, wenn ich jetzt eine Sprintdistanz machen würde, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr so tief gehen können.
Ja, das ist interessant. Aber ich wollte gerade sagen, um Attacken zu fahren, wenn du dann einfach 15 Minuten 400 Watt fährst, das
ja,
ist schon okay.
Ich meine, so.
Fährst du längere Sprints?
Ich meine, wir haben ja da das Video zur Leistungsdiagnostik gemacht und da war ja meine Schwelle bei 408 Watt. Und ich würde sagen, so alles bis zur Schwelle ist absolut kein Problem. Sowohl für einen langen Zeitraum, aber eben dann das, was dann über der Schwelle passiert. Es ist natürlich dann immer die eine andere Geschichte.
Kaboom macht's dann.
Und könnte jetzt auf eine, also ist immer noch eine super Sprintdistanz, wenn man die da mit 408 Watt im Schnitt fährt.
Ja.
Aber ich könnte jetzt keine Sprintdistanz mehr mit 409 Watt.
Ich glaube auch, die wäre nicht so schlecht, die Sprintdistanz mit 408 Watt.
Es ist natürlich ein extremes Beispiel und so,
ja.
Aber es ist auf jeden Fall so. Und ich kann es jetzt auch wirklich, ich bewerte das auch einfach nur anhand meiner Trainingsleistungen. Und ja, es ist einfach interessant zu sehen, wie der Körper sich so entwickelt. Auch wenn ich jetzt gerade über Impuls geredet, auch wenn ich jetzt das Laktat dazu nehme, das eigentlich genau gleich. Ich habe jetzt auch einfach viel konstantere Laktatwerte, wenn ich so Intervalle laufe oder fahre, als wie die Jahre davor. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, selbst wenn ich an der Schwelle oder unterhalb der Schwelle Intervalle gemacht habe und dann Laktat gemessen habe, war es schon so, dass mit der Dauer das Laktat eher hochgegangen ist und dass es dann durch die steigende Ermüdung dann einfach nicht mehr meine Schwelle war. Und jetzt geht das Laktat teilweise eher sogar runter, weil mein Körper sich ökonomisiert und anpasst.
Ja. Krass. Zurück zum Race. Du hast dich gut gefühlt beim Loslaufen. Samorin ist ja so ein Kurs, muss man sagen. Man sieht sich verdammt häufig und du hast wahrscheinlich auch gesehen, dass da verdammt schnell von hinten Kyle Smith und auch am Anfang noch Rico Bogen näher kamen. Ich würde jetzt mal tippen, schneller als es dir lieb gewesen wäre. Was ging da in dir vor?
Das Gefühl ist schwierig zu beschreiben, weil das hatte ich auch bei der 73 WM. Ich war dann so, wenn ich so beim Laufen so gute Beine habe, ein gutes Tempo gefunden habe, dann denke ich irgendwie über gar nichts nach. Also mir ist dann so alles egal. Also mir ist wirklich so alles egal, was so im Rennen passiert. Also ich habe gesehen, so Kyle und Rico kommen von hinten. Bin dann auch irgendwie davon ausgegangen, dass sie mich überholen, aber habe das alles so komplett neutral gesehen.
Krass.
Also ich hatte irgendwie dann gar nicht so, einerseits hatte ich nicht den Drive, da irgendwie schneller zu laufen, dass sie mich nicht einholen. Aber andererseits war ich einfach auch irgendwie so, wie soll ich das beschreiben?
Im Flow.
Andererseits war ich so mega selbstbewusst, dass ich da jetzt ein richtig gutes Ergebnis am Ende stehen habe. Also irgendwie so, einerseits hatte ich nicht den Drive, das Rennen zu gewinnen, andererseits habe ich mir gedacht, ich gewinne das Rennen. Um es so zu beschreiben.
Also hattest du beim Laufen, um jetzt wieder in die Pokerwelt zu kommen, hattest du keinen Rival Flush mehr wie beim Radfahren, sondern nur noch eine Straße. Und die hast du halt gespielt.
Ja. Aber ich glaube, das ist dann, um da auch wieder den Bogen zu schließen, das ist dann, glaube ich, so, daran sieht man wieder, dass das einfach so der Drive für mich ist, die sportliche Leistung und nicht das Ergebnis, was dann am Ende am Papier steht. Mhm. Weil ich dann zu dem Zeitpunkt schon wusste, ich hatte ein gutes Schwimmen, ein krasses Radfahren, neue Bestwerte, neue Radweltrekord, glaube ich sogar. Ich habe immer noch nichts gefunden irgendwie, was das bestätigt. Und hatte dann eben gute Beine beim Laufen und wusste auch, das wird ein guter Lauf. Und dementsprechend war ich so, sobald ich auf der Laufstrecke war, so nach 2 Kilometern und gemerkt habe, ich habe gute Beine und wusste, das wird ein guter Halbmarathon, war ich komplett zufrieden.
Ja.
Und dann war mir so alles egal, was da noch passiert, weil das ist dann nur so das Ergebnis auf dem Papier.
Ja, das sind vielleicht auch die anderen Athleten dann, ne? Also wenn du alles läufst, was du kannst an dem Tag und da ist halt wer schneller, dann akzeptierst du das auch, weil es die sportliche Leistung ist und auch so die also du bist ja auch jemand, der sportliche Leistung auch von anderen absolut anerkennen kann. Und wenn dich dann wer schlägt und einen besseren Tag hatte, ja, dann ist das so. Das ist ja auch nichts, was du daran ändern kannst. Und es bringt ja auch nichts, dann zu sagen, ich halte jetzt, wenn einer kommt, voll dagegen, Platz voll und werde dann Neunter, anstatt zu sagen, ich mache das Rennen, was für mich am besten ist und werde dann wie du jetzt Zweiter oder Dritter oder Vierter oder was es da auch immer reicht. Und ich glaube, das ist halt auch ein krasses Mindset, ne? Also, oder eine Entscheidung. Will ich das für mich bestmögliche Rennen machen? Oder ist hier, wie sagt man so schön, Sieg oder Spital oder keine Ahnung, wie man es sagt halt. Also, das sagst all in, entweder gewinne ich oder ich platze halt komplett. So, das ist dann, glaube ich, die Entscheidung, die du treffen musst als Profisportler. Und da ist es, ja, wahrscheinlich bist du immer cleverer beraten, wenn du sagst, ich hole das maximal aus mir raus und dann wirst du immer das für dich am besten mögliche Ergebnis kriegen. Weil wenn da jetzt einer eine 1:09 rennt, du mitläufst, dann ist auch relativ schnell klar, dass du dann richtig dich nach hinten einsortieren wirst.
Ja, aber das hätte ich auch, also ich hätte es nicht mal probieren können. Also Kyle hat mich überholt und wie schon gesagt, ich hätte kein bisschen schneller laufen können. Ich habe das dann auch, der hat mich überholt und dann, okay, Sieg wird's heute nicht. Und klar, aber ich habe natürlich gehofft.
Krass. Hätte ich nicht gedacht.
Aber es ging halt einfach nicht. Also wenn es gegangen wäre, wäre ich auch mitgegangen. Selbst mit dem Risiko, dass ich hinten raus hochgehe, wäre ich mitgegangen, wenn es gegangen wäre. Aber man kann es ja dann ganz gut einschätzen, ob das dann so ein Effort ist, den man mitgehen kann oder nicht. Macht natürlich auch keinen Sinn, dann irgendwie einen 100-Meter-Sprint da kurz zu machen, um mitzugehen. Das hätte ich wahrscheinlich mit hinbekommen, aber das wäre irgendwie, ja.
Und dann so anhalten und so abstützen auf den Knien. Ja, genau. Jetzt mal durchatmen. Oh, so, jetzt weiter.
Und aber klar, ich meine, dann hat doch hofft man dann doch irgendwie, dass gerade dann das Rico, ich habe dann auch gemerkt, dass er langsamer wird und dann ist er natürlich doch schon so, okay, gut. Der hatte auch einen krassen Effort auf dem Rad, weil der hatte auch versucht, dann, aber Joriko war der dann versucht hat, eben so das Loch zu mir nicht groß werden zu lassen und war, glaube ich, ein harter Effort für ihn. Und der hat dann beim Laufen wahrscheinlich ein bisschen dafür bezahlen müssen. Und ja, und am Ende auch, also gerade auch die letzten 5 Kilometer kam ja auch Christian Hogenhauk dann schon nochmal näher und da war es dann schon so, gerade am Ende wache ich dann nochmal so ein bisschen auf aus meinem Flow und da merke ich dann, okay, shit, der kommt jetzt nochmal näher, jetzt muss ich doch nochmal hier mich konzentrieren, dass ich das auch bis zum Ziel durchhalte. Und ja, das hat da auch gut geklappt und außer Kyle kam dann niemand mehr an mir vorbei.
Ja, es war krass. Also der kam so schnell näher und Rico war ja auch noch im Schlepptau hinten und sah auch richtig, richtig stark aus. Da habe ich schon gedacht, boah, was wird das denn jetzt für ein Lauf hier? Haben die wirklich so viel gespart beim Radfahren? Und dann es war ja auch so schnell, wie die kamen, so schnell hat man aber auch gesehen, dann schon bei Kilometer 6 oder so, okay, Kyle rennt das jetzt mal stabil weiter. Bei dem ist irgendwann auch der Gesichtsausdruck nicht mehr ganz so locker gewesen. Da hat man auch gedacht, oh, kriegt er das durch oder geht der auch nochmal hoch? Und bei allen anderen hat man dann gesehen, okay, das Radfahren war brutal hart, weil die laufen halt so an, wie sie immer anlaufen. Aber da hat es ein paar richtig, richtig auch aufgestellt dann. Also das hat man echt gesehen dann, wie jetzt ein Rico oder auch ein Peter Hemerick dann. Und ich meine, die Gruppe war so riesig und dann bis Platz 3, 4 war es noch so, dass du dachtest, boah, okay, das wird noch ein richtiges Race, aber dann waren ja auch riesige Löcher nach hinten.
Ja, genau, also das ist auch so ein Ding, was man bei dem Kurs, wenn man auch so die letzten Jahre anschaut, was da schon immer so war, weil ich meine, klar, das Radfahren, Watt treten ist das eine, aber eben halt diese 90 Kilometer in Aero-Position, das ist einfach das, was muskulär extrem müde macht und deswegen sind die Laufzeiten in Samorin auch nie wirklich schnell, also nicht nur wegen dem Laufkurs, der über Gras, Sand geht und halt auch super viele Wendepunkte und so hat, sondern einfach auch, weil das Radfahren muskulär so extrem anspruchsvoll ist. Dementsprechend sind dann viele nicht mehr ganz so schnell gelaufen, die eigentlich auch super schnell laufen. Aber Kyle muss man echt sagen, das, was der da gelaufen ist, ist echt, echt richtig, richtig brutal.
Absolut. Also das ist richtig Respekt, was der gemacht hat auf diesem Kurs. Das hast du ja auch schon mehrfach jetzt gesagt. Wer das Ganze bebildert nochmal sehen will, Challenge Samorin 2024, das Race Movie auf dem Pushing Limits YouTube-Kanal, moderiert von niemandem anderen als Fred Funk und Jan Stratmann zusammen mit Tibor. Ich muss sagen, ich habe das schon zweimal geguckt. Jetzt war ich so hart feier, was die Boys da lernen und Tibor.
Ich habe es auch zweimal geguckt.
Ja,
weil einmal habe ich einmal habe ich es halt kommentiert, da haben wir es ja natürlich geschaut.
Ja.
Und dann habe ich es gestern nochmal komplett geschaut mit meinen Eltern, geil, weil ich hatte dann auch so das Intro und so, das hatte ich alles noch nicht gesehen.
Ja, also es ist richtig, richtig gut geworden und nochmal echt Next Level Race Movie, haben die richtig, richtig abgeliefert, die Jungs. Und ihr, du und Strati natürlich auch am Mikrofon. Ich finde, das ist sowas von interessant, diese Bilder zu sehen und dann eure Perspektive, auch wie ihr das als Athleten wahrgenommen habt im Rennen. Und auch, ja, wo du dann sagst, da habe ich die Attacke gesetzt und Strati immer so, ja, immer wenn Fred nach vorne ist, bin ich hinterher, weil ich wusste, dann geht's ab, weil er dich so gut kennt und dann auch meinte, ja, dann hast du angetreten, ich habe versucht mitzugehen und habe gemerkt, dann fahr halt, es geht einfach nicht. Das war so geil, das irgendwie und auch so ehrlich, das zu hören, so dieses so, okay, ich versuche alles, aber ja, Fred ist einfach zu stark heute und dann so dieses, ach, dann fahr halt. Und hinten macht auch kein anderer mehr was. Und so diese kleinen Momente und so diese kleinen Insights, sensationell. Also habe ich richtig gefeiert. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, absolute Empfehlung. Fred, wir wollten
ganz
eigentlich...
Story noch, bevor wir das moderiert haben am Abend des Rennens noch. Also auch echt brutale Leistung von Tibor, der hat sich danach unser Zielerlauf direkt hingesetzt, hat das Ding in so einen Mediaraum, da war Stuhl und ein Tisch, da hat er sich hingesetzt, hat das Ganze geschnitten und dann halt irgendwie abends um 6 oder 7 Stunden später hat er das dann fertig gehabt, bevor wir das dann moderiert haben. Also echt brutal.
Ich habe noch, warte, eine Anmerkung habe ich noch für dich, weiß nicht, ob du sie schon kennst. Er hat noch erzählt, weil jeder, der es kennt, ich meine, ich habe das auch ein paar Mal schon gemacht, dann am gleichen Tag das Race-Movie geschnitten und ich habe auch Tibor mit den Jungs telefoniert nach dem Rennen. Da meinten die, boah, wir haben brutale Shots. Ich so, ja, aber Jungs, das richtig abgefuckt, nervige, harte kommt jetzt, das Ding jetzt irgendwie noch zu editieren. Und ich kann euch sagen aus Erfahrung, das ist kein Spaß. Und Tibor so, ja, schauen wir mal. Und da habe ich nachher noch mit ihm gesprochen. Er so, Alter, ich war so müde. Ich habe dann so einen langen Radclip von Fred geguckt und bin dann beim Schneiden eingeschlafen. Also das einfach mal zum Verdeutlichen nochmal, wenn ihr das Video guckt. So schnell in so einer fucking geilen Qualität, aber das ist halt wirklich Limit des Machbaren. Und deswegen sage ich auch, ey, brutal, was die Jungs da abgeliefert haben. Einfach unfassbar aber gut.
Was ich dazu noch erzählen wollte, und bevor wir das da moderiert haben, Strat und ich, hat meine Mutter... die hat dann auch so zu Tibor gesagt, vergiss nicht, das Mikro einzuschalten.
Ja.
Und weil sie hat sich noch dran erinnert an Samorin 2021, glaube ich.
Ja.
Wo Bocky und du vor Ort waren, für Pushing Limits eben das Race-Video gefilmt haben und wir das dann zu dritt am Abend moderiert haben. Und da war nämlich, haben wir es vor der Siegerehrung gemacht und dann... moderiert, alles fertig, ich gehe zur Siegerehrung und dann schreibt mir Bocky, ey, wir müssen es nochmal machen, Mikro war nicht an.
Das, der Dingens war nicht auf Record, ja, der Voice Recorder, ja, das war...
Und da mussten wir das komplett nochmal moderieren.
Katastrophe, ja.
Das, witzig, weil ich habe das komplett vergessen, aber meine Mutter hat sich da noch dran erinnert.
Ja, richtig krass, das werde ich nie vergessen, so dieses Ding, weil wir auch so, oh fuck, jetzt müssen wir Fred nochmal fragen, ob der nochmal mit durchzieht, weil auch für euch Athleten ist es ja auch krass so, ne, ich meine, du bist auch müde von nach so einem Race ist jetzt auch nicht, dass du sagst so, hey, ja, war easy, komm, ich setze mich eine Stunde hin und dann lassen nochmal eine Stunde oder man ist ja dann auch 2 Stunden zugange mit irgendwie, man kommt zusammen, macht die Mikros an, guckt sich die Sachen an, bespricht sich kurz, spricht noch nachher und so, das dauert dann halt auch seine 2, 2,5 Stunden.
Aber das geht echt, also so aus meiner Perspektive, das geht echt am Race Day immer noch am besten, weil da ist man immer noch so unter, gerade wenn es auch ein gutes Rennen war, einfach so unter Adrenalin die ganze Zeit und dann macht's auch richtig Spaß und man redet eh schon die ganze Zeit irgendwie und ich kann dann auch meistens gar nicht schlafen. Und dann am nächsten Tag ist man immer so richtig müde. Also ich hätte sowas, könnte ich niemals am Tag drauf machen.
Ach krass, ja, gut zu wissen. Ja, aber das war auch so, wir haben ja auch immer gedacht, das Ziel ist eigentlich, das einen Tag später immer online zu haben, dass dann auch wirklich zeitlich relevant ist, weil wir haben das auch bei irgendeinem Rennen mal gemacht, dass das 3 oder 4 Tage danach kam und das hat halt auch richtig underperformed, das Video.
Ja,
weil
das würde zum Moderieren zumindest wieder gehen. Aber das ist auch ganz witzig, es kommen ja noch so, wir haben ja dann auch übers Wochenende so noch eine Doku gemacht, so mit Strati und mir. Das kommt ja dann auch noch irgendwann. Und da haben wir dann eben am Tag darauf noch ein finales Interview gemacht, kurz vorm Frühstück. Und das war mit Abstand... Also von meinem Gefühl her, war es mit Abstand mein schlechtestes Interview vom ganzen Wochenende. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. War mega müde und wirklich so.
So leer wahrscheinlich auch, ne?
Ja, es ist so wirklich, war ein gutes Rennen und dann, also wahrscheinlich, ich meine klar, am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil man denkt ja selber auch immer so, es ist schlechter, als es eigentlich war für andere, weil man halt selber seine Fehler und so besser kennt, aber... Ist schon, vielleicht fällt es euch ja auf, wenn ihr das Video dann seht.
Ich bin gespannt. Da freue ich mich auf jeden Fall auch noch richtig drauf. Also erstmal kommt, glaube ich, noch Mallorca und dann kommt noch die Boys-Doku aus Samorin mit, man kann es ja schon mal spoilern, ich glaube, es ist auch noch ein Haircut drin von Strati, der Friseur von Funk war.
Genau.
Aber was ich was ich eben sagen wollte, wir wollten eigentlich schon mal so ein bisschen Ausblick machen auf San Francisco, aber wir quatschen jetzt schon eine Stunde 40. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal einen extra Podcast. Wenn du dich entweder auf den Weg machst oder schon vor Ort bist in San Francisco, um dann nochmal die neuesten Updates zu haben. Und es passt dann ja auch besser, weil es liegen ja jetzt schon nochmal 2 Wochen Training dazwischen, bis du hinfließt. Kurz nur, wann fließt du hin? Eine Woche vorher oder noch weiter vorher?
Also das Rennen ist Samstag, 8. Juni, glaube ich, um Start um 6 Uhr früh, Ortszeit. Und das ist 15 Uhr, glaube ich, deutsche Zeit.
Das ist
und
gut.
Klar, wir müssen dann, ja genau, und wir müssen halt dann eben, ich glaube, wir fahren da auch irgendwie mit dem Boot eine Stunde zum Start, weil es ist ja quasi, wir springen vom Boot und schwimmen dann einfach geradeaus zur Bay. Aber das Boot braucht relativ lange irgendwie scheinbar bis zum Start. Und wir werden dann schon irgendwie um 3.30 Uhr mit dem Shuttle abgeholt vom Hotel.
Oh,
und dann mit Frühstück und so muss man wahrscheinlich um 2.30 Uhr spätestens aufstehen. Da macht es auf jeden Fall Sinn, in der europäischen Zeitzone ungefähr zu bleiben. Und dementsprechend werde ich gar nicht so früh da anreisen. Dienstagabend komme ich an.
Ja.
Samstag ist dann das Rennen. Und versuche dann auch wirklich jeden Tag auch richtig, richtig früh, also quasi mich gar nicht so umzugewöhnen vom Jetlag, sondern gehe dann immer früh ins Bett und stehe dann früh wieder auf, dass mir dann quasi der Wecker um 2.30 Uhr so wenig wie möglich wehtut.
Boah, das ist 2.30 Uhr Wecker ist wirklich Körperverletzung. Also das ist, ich finde immer so Race Day, klassisches Ironman und so ist ja immer 4, 4.30 oder auch so 70.3 ist oft. Das kriegt man noch ganz gut rum, aber 2.30 Uhr ist dann schon nochmal Next Level. Gut, sprechen wir aber beim nächsten Mal drüber, machen wir vorher nochmal eine Episode. Richtig geil nochmal das, eigentlich wollten wir nur kurz über das Rennen reden, weil es ja das Race-Movie gibt. Aber das war nochmal richtig geil und ich glaube auch noch richtig viele Sachen drin, die auch im Race-Movie so noch gar nicht besprochen wurden. Und ich habe heute wieder nochmal richtig viel über den Athleten Fred Funk gelernt, muss ich sagen. Es hat mir gefallen, sehr gut.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel zu sagen gibt. Heute war, ja, glaube ich, eine sehr gute Episode.
Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, wir sprechen uns kurz vor San Francisco. Bis dann.
Yes, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns. Ciao.
Ciao, ciao.